Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 276. Episode des Podcast Freiburg und zur letzten Spielbesprechung der Saison 2023-2024. Eine Spielbesprechung, die wir gerne mit besserer Laune und besserem Ergebnis gemacht hätten. Ich will nicht sagen, dass wir deshalb nur in Zweierbesetzung heute aufnehmen, aber vielleicht spielt es mit eine Rolle, warum jetzt nicht sich alle drum gerissen haben, dieses 1-2 bei Union Berlin zu besprechen. Wer sich hier aufgeopfert hat, ist der liebe Nick. Hallo Nick.
Hallöchen, Patrick.
Genau, wir sparen uns natürlich auch die Folge zu diesem Spiel nicht, auch wenn die Saison nicht ganz so geändert hat, wie wir uns das alle erhofft haben und damit auch die Amtszeit von Christian Streich nicht ganz so geändert hat, wie vor allen Dingen er sich das wahrscheinlich erhofft hat. An der Stelle, bevor wir anfangen, nochmal ein Hinweis auf die Folgen, die letzte Woche online gegangen sind, die Dreierfolge rund um den Abschied von Christian Streich, ein Brett mit insgesamt fast 10 Stunden Inhalt. Ich war zu einem großen Teil beteiligt. Nick war fast ausschließlich nur Zuhörer. Vielleicht willst du einmal kurz die Folge bewerten.
Super schwer zu bewerben, weil wirklich so viel drin ist. Ich habe mir die am Mittwoch fast ganz gegeben. Ich habe die letzten 1,5 Stunden, glaube ich, erst am Donnerstag gehört. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War sowohl emotional als auch informativ. Also ich kann es nur empfehlen. Ist für jeden Geschmack, glaube ich, was dabei.
Genau, danke auf jeden Fall an alle, die uns seit der Veröffentlichung schon geschrieben haben. Da kamen sehr viele nette Nachrichten bei uns an, auch Spenden bei uns an. Wir haben das alles gesehen. Vielen Dank für die Wertschätzung, die ihr uns da entgegengebracht habt, für die Arbeit, die wir da reingesteckt haben.
Wo kann man euch denn unterstützen, Patrick? Wo gibt's den Link?
Den gibt's in den Shownotes. Und ihr könntest sowohl über PayPal als auch über Patreon machen. Nick, einfach erfahrener Podcaster. Das ist unglaublich. Genau, haben wir das auch aus dem Weg. Vielleicht machen wir deswegen den Streichabschied auch direkt nochmal ganz am Anfang der Folge bei den aktuelleren Themen. Es war ja jetzt tatsächlich das letzte Spiel von Christian Streich vorerst als Trainer einer Fußballmannschaft. Und da war wieder einiges drin, auch emotional. Es gab für alle, die es bei Sky schon gesehen haben, sage ich jetzt nichts Neues, für die, die es nicht gesehen haben, vielleicht schon. Es gab vor dem Spiel das Interview mit Michael Leopold, wo Streich relativ aus dem Nichts plötzlich sehr emotional wurde, als er darüber gesprochen hat, was er in den letzten Wochen an Zuspruch und netten Nachrichten und netten Gesten bekommen hat. Und dann dabei schon erstes Mal in Tränen ausgebrochen ist, da bin ich dann auch schon ein bisschen schwach geworden, weil ich eigentlich nicht dachte, dass es mich nochmal emotional mitnimmt. Dann gab es einen Abschied nach dem Spiel vor der Kurve nochmal, wo er sich verbeugt und da auch sichtlich mit Tränen in den Augen. Hast du noch was Neues mitgenommen aus dem Spiel am Samstag oder war es für dich? Also mir war es wirklich nur der Moment im Interview vorher, ansonsten glaube ich, hatte ich es emotional schon ganz gut verarbeitet.
Ich muss dazu sagen, dass ich habe ja die Möglichkeit über diverse Seiten noch, das nochmal im Real Life zu schauen, aber es bisher sehr unemotional gesehen habe und ich habe zum Anpfiff angemacht und zum Abpfiff ausgemacht, weil ich arbeiten musste, sowohl davor als auch danach, und mir das nicht antun wollte, mich emotional da reinzubegeben, wenn ich mich danach noch konzentrieren soll, zumal ich eh am Samstag mit so ein bisschen Migräne hier rumsaß. Entsprechend kann ich da leider wenig zu sagen, außer dass es, also ich habe natürlich die Aussagen danach mitbekommen und mir die im Nachhinein die Pressekonferenz angeguckt, es tut schon so ein bisschen weh, dass er sich die Niederlage so zuschiebt und dann selbst so unglücklich damit ist jetzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr schade, dass es am Ende halt wirklich dann doch nochmal zum 2-1 gekippt ist. Weil ich glaube, mit einem Unentschieden hätte Streich leben können, mit der Niederlage, das ist dann halt schon ein bisschen bitter.
Es ist aber auch sehr eher, dass er auf der Pressekonferenz in seinem letzten Spiel, wo er ja eigentlich wirklich persönlich keinen Vorteil mehr davon hat, Druck von der Mannschaft wegzunehmen, dann trotzdem sagt, hey, das ist meine Schuld, dass ich nicht mehr genug Energie aufgebracht habe in den letzten Wochen und so. Und wir uns, glaube ich, einig sind, dass das relativ unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich an ihm lag. Weil wir können vielleicht im Spiel noch drüber sprechen, ob die ein oder andere Entscheidung dann komplett so hätte getroffen werden müssen. Aber also, ich würde behaupten, dass viele Cheftrainer das nicht gemacht hätten, so, sondern da dann ein bisschen mehr sich selbst dann in den Vordergrund, so nach 12 Jahren auch und so. Und es spricht schon sehr für seinen Charakter, wie er ist, dass er das trotzdem, trotz seiner letzten Pressekonferenz, da den Druck komplett von der Mannschaft wegnimmt.
Auf jeden Fall. Also kann man ihn auch nur dafür loben. Er hat sein Bestes versucht, um auch den Einstand für Julian Schuster quasi ein bisschen entspannter zu machen, weil halt eben nicht sehr großer Druck herrscht. Ja, ist halt ein bisschen schade, dass jetzt wirklich so komplett Europa weg ist, also nicht mal die Conference League. Andererseits, ich habe die Diskussion die letzten Wochen schon häufig geführt, ob es nicht für den SC besser wäre, überhaupt nicht Europa zu spielen, damit Schuster besser reinkommt und sich an den Rhythmus gewöhnen kann. Da bin ich persönlich der Meinung, immer Europa, wenn es geht. Ich wäre immer für, würde immer Europa, nicht Europa vorziehen, aber das Argument ist natürlich auch valide. Also es ist schon auch richtig, dass Schuster vielleicht ein bisschen bessere Chancen hat, ordentlich zu starten, wenn er wirklich die Saison im Wochenrhythmus abarbeiten kann.
Ja, das Thema Europa oder nicht, ich bin da bei dir. Ich hätte lieber Europa gehabt, als es nicht zu haben. Ich bin auch sehr sicher, dass es Julian Schuster so gegangen wäre. Was man jetzt aber auf jeden Fall sagen kann, für einen Großteil des Teams steht jetzt eine sehr lange Sommerpause an. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, aber ich habe gerade gesehen, auf der Homepage steht schon der Sommerfahrplan der SC-Profis. Und Trainingsauftakt ist am 7. Juli. Das heißt, es sind jetzt 6 Wochen Pause für alle, die nicht zur EM fahren. Und das sind ja jetzt auch nicht so viele. Das heißt, da ist für alle der Moment, also die Chance da, um einmal komplett zu resetten. Das hatte man die letzten Jahre nicht. Man hatte nach der WM in Katar hatte man eine verkürzte Sommerpause. Man hatte allgemein irgendwie jetzt super viele relativ kurze Sommerpausen. Deswegen ist vielleicht für alle zum Akkus auftanken und vor allen Dingen gesund werden jetzt gar nicht so schlecht, dass jetzt Pause ist, ne?
Ja. Ja, ich denke schon. Bin mal gespannt, wie es bei den EM-Fahrern aussieht. Ist dann noch nicht so ganz klar, wer alles mitfährt. Ja, keine Ahnung, wie ein Gregoritsch zum Beispiel aus der EM kommt. Weiß nicht, ob Lienert mitfährt oder nicht. Ginter fährt ja relativ sicher oder sehr sicher 100% nicht mit. Ist ja schon nominiert worden, der deutsche Kader. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Ungarn schon durch ist. Ich glaube schon. Scholler und Salay sind beide dabei. Auch wenn der eine wahrscheinlich nicht beim SC bleibt. Beim anderen.
Der andere vielleicht auch nicht.
Also generell einfach bin gespannt, wer alles überhaupt mitfährt oder mit dabei ist bei der EM. Ist ja schon was Besonderes auch, wenn man in Deutschland spielt, in Deutschland die EM spielen zu dürfen. Und hofft, dass auch da alle gesund zurückkommen.
Naja, so sonderlich viele Kandidaten gibt es tatsächlich gar nicht. Ich weiß jetzt seit heute ist offiziell, dass Vincenzo Grifo nicht dabei ist. Das ist jetzt aber keine sonderlich große Überraschung nach der Saison von ihm und nach der deutlichen Verjüngung bei Italien. Der einzige mögliche Kandidat, bei dem es dann auf die Sommervorbereitung sich auswirken könnte, wäre, wenn Hugo Siquet noch nominiert werden würde für Belgien, weil ich glaube, der belgische Kader ist noch nicht durch. Das wäre dann wahrscheinlich.
Ist aber unwahrscheinlich, dass er da reinrückt, glaube ich. Also,
ja.
Ich bin ja Belgien-affin, würde ich behaupten. Und da war Siquet zuletzt ein bisschen außen vor, auch durch seine Verletzung. Er hat zwar jetzt die letzten Saisonspiele wieder gut gespielt und sich wieder in die Stammelf gekämpft, aber ich glaube nicht, also es würde mich sehr wundern. Auch wenn es natürlich geil wäre. Also stell dir vor, Siquet spielt eine gute EM in Deutschland und kommt dann halt nach Freiburg zurück und reißt dann da so einen Platz an sich. Wäre schon cool. Glaub's aber leider nicht.
Alright. Die EM wird es im Podcast nicht so ausführlich geben. Wir werden, das kann ich vielleicht an der Stelle schon mal sagen, weil ganz am Ende hört es vielleicht keiner mehr. Unser Fahrplan für die nächsten Wochen, bevor wir dann gleich jetzt ins Spiel rübergehen, es wird natürlich noch eine ausführliche Saisonanalyse geben. Gerade nach dem sehr emotionalen, aber auch emotional ein bisschen enttäuschenden Saisonende werden wir dafür vielleicht noch 1-2 Wochen ins Land gehen lassen, um dann einen objektiveren Blick hinterher drauf zu haben. Dann wird es die noch versprochenen Sonderfolgen zu Erin Dingschi und Patrick Osterhage geben und zu möglichen weiteren Neuzugängen. Vielleicht auch das ein oder andere, wenn dann zeitgleich noch jemand gehen sollte, was wir nicht wissen. Da werden wir nachher noch ein bisschen sprechen, Nick und ich. Aber wenn es da größere Kader-Umwälzungen gibt, dann werden wir sicherlich auch drüber sprechen. und dann dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Fokus schon von Beginn an auf die Vorbereitung, weil es ja dieses Jahr ein bisschen spannender ist, was so passiert in der Vorbereitung, weil wir alle noch nicht so ganz wissen, was mit Julian Schuster so passiert. Aber das sind Zukunftsaussichten. Erstmal gibt es noch ein letztes Saisonspiel und wir beginnen wie gewohnt mit dem Gegner Union Berlin. Und da müsste man vielleicht, bevor man über die Mannschaft spricht, einmal noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, wie deren Situation vor dem Spieltag aussah. Die waren nämlich auf Platz 16, also auf dem Relegationsplatz, und hatten das Szenario noch, dass sie potenziell direkt absteigen könnten, wenn man verliert gegen Freiburg und Köln gleichzeitig in Heidenheim gewinnt und die beiden Spiele so ausgehen, dass insgesamt 4 Tore Tordifferenz von Köln gegenüber Union aufgeholt werden. Also zum Beispiel beide, also Union mit 2 Toren verliert und Köln mit 2 Toren gewinnt. Gleichzeitig war sicher, dass man mit einem Remis auf dem Relegationsplatz bleibt und dass man mit einem Heimsieg direkt sich den Klassenerhalt sichern könnte, wenn Bochum oder Mainz nicht gewinnen würden. Das wissen wir jetzt heute, ist passiert. War aber, Nick, in der Aufstellung schon ein bisschen zu erahnen und auch in der Herangehensweise von Union, dass die von Anfang an wussten, okay, wir nehmen vielleicht erstmal den Punkt mit und schauen, was auf den anderen Plätzen so passiert, damit wir auf jeden Fall nicht direkt absteigen, weil die Aufstellung war schon möglichst defensiv gewählt, oder?
Ja, definitiv. Also man hat eine Fünferkette gestellt, was ja jetzt nicht unüblich ist. Davor dann aber nicht eben wie üblich entweder, also nicht mal ein Dreier im Mittelfeld, sondern dann quasi, also ein 5, wie man auch immer es beschreiben will, ein 5-3-2 technisch gesehen, wobei Gosens links quasi im Mittelfeld gespielt hat, den Flügel, und rechts Vertessen quasi einen Halbstürmer gespielt hat. Und Brandon Aaronson dann so eine falsche 9 vorne drin, also so richtig einen Stürmer gab es eigentlich gar nicht. Man hat halt hauptsächlich auf Konter gespielt. Man hat auch generell, also man ist dann im Ballbesitz, ist Union dann auf eine Viererkette verschoben, mit nach rechts schiebend, mit Juranovic Linksverteidiger dann, der hat ein bisschen überraschend als linker Wingback gespielt, weil Roussillon gesperrt war und Gosens halt davor agiert hat, und dann Gosens linker Mittelfeldspieler und Trimmel ist rechts als Mittelfeldspieler nach vorne geschoben und dann ist die Dreierkette durchgerückt. Und dann hat man so ein 4-4-2 gespielt, was gar nicht funktioniert hat. Also das hat man, glaube ich, letzte Woche auch schon gemacht und das hat Freiburg offensichtlich sehr gut gescoutet. Gut darauf geantwortet hat auch trotz Makengo in der Innenverteidigung mit Viererkette gespielt. Das hat man letzte Woche anders gemacht. Als Makengo reinkam, ist man auf eine Dreierkette gewechselt. Und das dann 4-4-2 gegen den Ball hat zumindest im strukturierten Ballbesitz von Union sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Und Union hat da wenig Schnitte gesehen, auch wenig Lust gehabt. Du hast gerade schon gesagt, man hat sehr viel wirklich Defensivstabilität und Konter gespielt. Und das hat ja auch ganz okay funktioniert, würde ich behaupten. Aber gerade mit Ball hat man nichts gemacht. Danach sah die Mannschaft aus und genau so ist das Spiel auch gelaufen.
Ja, deswegen ist es für mich, um dann vielleicht rüber zu gehen zum SC, auch ein bisschen schwierig zu erkennen, wie beim SC die Herangehensweise war, weil man hatte von Anfang an viel den Ball und man könnte von den Spielanteilen her denken, der SC hat voll auf Sieg gespielt. Ich weiß aber gar nicht, ob das einfach so aussah, weil Union einfach gar kein Interesse hatte, an dem Spiel teilzunehmen. Vielleicht da auch kurz die personellen Änderungen. Bei Manuel Gulde wussten wir, dass er nicht spielen kann. Du hast gerade schon erwähnt, Jordi Makengo ist dafür etwas überraschend in der Viererkette in die Startelf gerückt, weil eigentlich, ich hatte es auch im BZ-Ticker, den ich geschrieben habe am Samstag, vor dem Spiel als Dreierkette aufgezeichnet, weil ich damit gerechnet habe, dass man es so macht, weil die Absicherung ein bisschen leichter ist. Hat man nicht. Und ansonsten ist im Vergleich zu Heidenheim Höhler vorne reingerutscht für Michael Gregoric.
Wobei man ja sagen muss, dass der SC die Dreierkette zuletzt auch immer so gespielt hat, dass man im Ball dann trotzdem rechts hochgeschoben ist. Es war noch deutlich mehr als normal. Also es war auf jeden Fall wirklich auch mit Ball die klare Viererkette und dann halt auch dagegen. Aber ich glaube halt mit Ball hat man effektiv sehr ähnlich bis so das gemacht, was man sonst auch gemacht hat, zumindest in der Abwehr, wie man aufgebaut hat. Und gegen den Ball lag es dann halt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass Union halt gemacht hat, was sie gemacht haben mit den 2 Viererketten. Und man wollte halt die Flügel dann auch gedoppelt verteidigen, weil das ist ja immer so ein Problem, wenn der Gegner 2 Vierer oder 2 Viererketten spielen hat, 2 Flügel und du hast nur einen Flügel, dann ist es immer so ein bisschen schwer, das 1 gegen 1 zu besetzen und zu verteidigen. Und das hat Freiburg halt dadurch anders gemacht. Und wie eben schon gesagt, Union hat das auch wirklich, wenn man mal strukturierten Ballbesitz hat, kam da halt nichts bei rum, weil Freiburg das wirklich sehr strukturiert und gut verteidigt hat. Von daher, ich glaube, dass man gegen den Ball die Viererkette gespielt hat, war halt der taktische Blick auf das, was Union gemacht hat. Und mit Ball hat man dann ein bisschen extremer, aber effektiv Ähnliches gemacht wie immer. Es hat sich eher weiter vorne dann verändert, finde ich, was das Spiel anging.
Ja, da kam Höhler für Gregoritsch aufs Feld im Vergleich zu Heidenheim. Und ich habe mich in der ersten Halbzeit häufiger gefragt, ob es so eine gute Entscheidung war, das zu machen, weil ich sehr oft das Gefühl hatte, Union würde den SC drum bitten zu flanken, weil man dann im Strafraum halt so Leitsch, Döki und Knoche hatte und Freiburg hatte halt keinen Zielspieler. Ich weiß nicht, ob es gegen die drei einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn Gregoritsch da gestanden wäre, aber irgendwie wirkte es schon sehr oft so, dass Freiburg irgendwie Wege gefunden hat, um sich auf den Flügeln eine gute Flankenposition zu erspielen, weil Freiburg halt so gerne spielt und dann da aber wieder abgebrochen hat, weil man sich so dachte, okay, das bringt halt nichts, seine Flanke reinzuschlagen, was wahrscheinlich auch richtig ist. Aber dadurch hatte man so ein bisschen, wenn wir gleich über die erste Halbzeit sprechen, ich hatte oft das Gefühl, es ist so ein bisschen brotlos, was der SC macht. Man spielt sich sehr oft in coole Räume, aber man hat eigentlich keine Idee, wie man dann daraus dann wirklich Torgefahr entwickelt.
Wollen wir mal ein Spiel starten?
Ja, klar, voll gerne. Wie waren denn die ersten 5 Minuten?
Tatsächlich, die ersten 5 Minuten waren tatsächlich sehr Union geprägt. Also ich fand die ersten, also ich finde, von Freiburg ist gar nicht gut ins Spiel reingekommen. Die ersten 5 bis 7 Minuten, glaube ich, waren es, kam noch ein Lagerball auf Vertessen, den aber Atuolo ist ganz gut rausgekommen, hat den eingesammelt. Vorher hat Vertessen einmal rechts halb so ein bisschen Platz gehabt, zur Mitte gezogen und abgezogen. Auch das war kein Problem für Arthur. Also hat er gut verteidigt, aber generell hat der SC so ein bisschen den Zugriff vermissen lassen in den ersten Minuten. Ich glaube, das hat dann leider auch so ein bisschen dazu geführt, Freiburg hat sich dann relativ schnell gefangen, aber das hat so ein bisschen zugeführt, dass man nicht ganz so mutig war mit Ball. Also man hat durch sich von diesen ersten Minuten doch so ein bisschen überrumpeln lassen und hat dann, ja, du hast vorher schon gesagt, das sah so ein bisschen so aus, als hätte man eigentlich auf Sieg spielen wollen, aber es war gar nicht so. Ich glaube, es war halt wirklich nicht so. Also ich glaube, man hat am Anfang wollte man es vielleicht und dann hat man gemerkt, oh, die kontern uns hier irgendwie so ein bisschen weg. Das müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann so ab der 10. Minute rum hat dann Freiburg mehr gespielt und kontrollierter gespielt. Den Ball nicht mehr so verloren, erstmal zumindest. Dadurch aber auch so ein bisschen die offensiven Ideen vermissen lassen.
Yep, 10. Minute ist aber ein gutes Stichwort. Weil vielleicht können wir an der Stelle exemplarisch über die positiven Momente von Makengo sprechen an dem Tag. Wir werden nachher auch noch über 1-2 negative sprechen, aber was er von Anfang an gemacht hat, was bei mir für sehr viel Begeisterung gesorgt hat, war ein sehr gutes Timing fürs Vorwärtsverteidigen. Hatte, glaube ich, in den ersten 20 Minuten 2-3 richtig gute Balleroberungen, wo er rausgestochen ist und gegen Vertessen den Ball erobert hat. So auch in der 10. Da gewinnt er auch einen Zweikampf gegen Vertessen, spielt den Ball auf Grifo, der zu Doan nach rechts verlagert, der auf Eggestein im Strafraum steckt. Und da läuft Höhler so einen ganz komischen Laufweg. Nämlich Höhler zieht im Prinzip seinen Gegenspieler vor Eggestein. Ich glaube, Döki ist es oder Knoche, der da mit da den Weg hinläuft und dadurch hat Eggestein keinen Abschluss. Weil es ist dann auch kein toller erster Kontakt, aber de facto ist es halt, Höhler macht ihm den Schussweg zu. Ich weiß nicht so ganz, das war auf jeden Fall nicht so geplant.
Das ist direkt davor ja schon mal passiert. Ja, also das ist direkt davor. Also es war in der 2. Minute, der erste Angriff gehörte tatsächlich dem SC.
Da hat auch stimmt, jetzt habe ich die Szenen verwechselt, ne? Das war in
der genau, ersten Minute. Genau, das ohne Abschluss, ja. Also das war 2. Minute, war das, da flankt Doan so halb hoch auch auf Eggestein. Und da zieht Höhler zu und ich glaube, es war aber dann beim nächsten auch wieder so, dass Höhler es sehr eng macht und dann nimmt Eggestein, also diesmal kommt der Ball flach von Doan von rechts rein. Also beim ersten Mal kam er halb hoch an und Eggestein hat ihn versucht, halb hoch anzunehmen und dabei den Ball aber vertändelt, weil der Kontakt scheiße war. Und dann in der 10. Minute kommt der Ball dann flach in die Mitte und Eggestein lässt dann einmal abtropfen, dreht auf und zieht dann halt direkt ab. Aber ich glaube, mit dem Linken und aus der Drehung und ja, also auch die Situation war schwierig und selbst dafür war der Schuss noch schlecht und Renault hatte halt gar keine Probleme, den aufzusammeln.
Yes. Dann haben wir in der 12. eigentlich auch eine exemplarische Szene, nämlich einen Höfler-Ballverlust. Da gab es leider auch einige von in dem Spiel. Im Zentrum so ein bisschen sich eigentlich, wenn er nach rechts aufdreht, hat er Raum, dreht sich dann aber nach links auf, in zwei Gegenspieler rein, verliert den Ball. Passiert ihm einfach super selten, dass er sich in die falsche Richtung aufdreht. Deswegen ist es so außergewöhnlich, dass es an dem Tag zwei oder dreimal passiert ist. Und dann hat Union so eine 2 gegen 3 Situation und Vertessen spielt den Ball unsauber in Richtung Aaronson und Keitel klärt den. Hast du so ein bisschen Erklärung dafür, warum Höfler nicht so richtig gut aussah? Weil ich hatte das Gefühl, das waren eigentlich individuell jeweils Szenen, wo in Union gar nicht so sehr stresst, sondern es einfach nicht gut gelöst ist.
Ich glaube, was halt ein Thema ist, dass Union sich wirklich weit zurückgezogen hat und dann war es immer für Höfler halt auch schwer, weil in dem Raum, wo er sonst ganz gerne ist, relativ viele Spieler waren. Und der hat halt trotzdem versucht, irgendwie was zu machen, weil ich habe es gerade schon gesagt, der Rest halt nicht so viel gemacht hat. Man da so ein bisschen mutlos war. Aber warum es jetzt im Konkreten nicht so gut funktioniert hat, weiß ich leider nicht. Also so hab ich jetzt auch im Real Life nichts gesehen, wo ich jetzt sagen kann, okay, das lief nicht gut. Einfach schlechter Tag vielleicht halt, weiß ich nicht.
Okay. Allgemein muss man aber sagen, ich glaube, das ist so die beste Phase von Freiburg. So, wo man so eine Viertelstunde eigentlich echt gut Druck drauf bekommt. Wenn man selber einen Ball hat, man hat auch sehr viel kontrollierten Ballbesitz. In der 15. hat man mehrere Verlagerungen, bis dann Keitel auf rechts einen freien Chip auf Doan bekommt, der dann keinen so tollen ersten Kontakt hat. Da kann Union klären. Und in der 17. gibt's nochmal einen Keitel-Chip. Da hatte man einige von in dem Spiel. Ich werde Janik Keitel so sehr vermissen. Wo Höhler vorne im Strafraum am Ball ist und dann gegen Döki so zu Fall kommt, ist kein Foul, aber beide haben so ein bisschen die Hände dran. Und im Liegen kriegt er einen Ball zu Scholloy, der mit links abschließt und den relativ knapp am Tor von Renault vorbeischießt. Da hatte ich so die einzige Phase im Spiel, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, das 1-0 für Freiburg liegt so ein bisschen in der Luft.
Die Chance war halt nicht groß für Scholloy, aber es war ein richtig geiler Abschluss. Und wenn er den wirklich, es fehlt nicht viel. Also es waren 10, 20 Zentimeter am Pfosten vorbei und die Höhe hätte gepasst in den Winkel und der unhaltbar, also von der Höhe absolut nicht haltbar für Renault. Also wenn er dem wirklich so einen Hauch mehr Spin noch mitgegeben hätte, hätte er gesessen. Also es war sehr, sehr guter Abschluss, leider knapp vorbei.
Yep, stattdessen ist das der Moment dann, der dann folgt, wo sich auswirkbar macht oder wo sich bemerkbar macht, was auf den anderen Plätzen passiert. Es gibt in der 23. auch noch aus einem tiefen Block von Union eine Balleroberung, wo dann Vertessen nochmal einen Konter schlecht ausspielt. Und dann fällt in der 25. das 2-0 für Heidenheim gegen Köln. Zweites Tor von Ehren Dingschi. Und ich habe in dem Moment im Ticker geschrieben, dass es gut möglich ist, dass das bisher sehr passive Heimteam jetzt mehr auf Sieg spielen wird, weil aus Heidenheim ja irgendwie klar war, okay, selbst wenn Union 1-0 verlieren sollte, bräuchte Köln jetzt noch 5 Tore. Deswegen dachte ich so, okay, Union kann jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr auf Sieg gehen. Und das ist dann auch erfolgt. Es gibt nicht so richtig Chancen in den 5 bis 10 Minuten danach, aber das Spiel kippt so langsam. Würdest du mir zustimmen, dass also Union auch offensichtlich höher schiebt?
Boah, ist mir tatsächlich gar nicht so krass aufgefallen. Also ich habe auch dieses Union wird aktiver bei mir drin stehen, aber das war mehr halt, man hat sich halt davor wirklich reinspielen lassen und dann, ich glaube, es war halt eher der Schaller-Treffer. Also dass einfach Freiburg wirklich hauchzart ins Tor gekommen ist, so dass Union gesagt, okay, wir müssen jetzt nochmal einen Schritt mehr machen. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Union auf der Bank alles so mitbekommt und aufs Feld kommuniziert. Aber ich hätte jetzt behauptet, wenn also in der 20. Minute schon gesagt wird, auf dem Parallelspiel sieht es hier so und so aus, macht jetzt mal was anderes, würde mich sehr wundern. Also vor allem wegen eines Tors, ne? Also, boah, weiß ich nicht. Ja, okay. Also später dann beim 0-3, also zur Halbzeit hast du es klar gemerkt, ne? Halbzeit ist glaube ich 0-3 und da hast du dann klar gemerkt, Union kommt aktiv raus. Da würde ich jetzt nicht behaupten, ich glaube, es war eher dem Fakt halt geschuldet, dass Freiburg sehr, sehr nah ans Tor gekommen ist, dass Union dann im Pressing aktiver geworden ist und gesagt, okay, wir müssen Freiburg ein bisschen weiter weg von unserem Tor halten.
Und hast du eine Erklärung dafür, warum dass sie dann selber nicht so richtig gut herausgekommen ist, weil ich fand das Union-Pressing jetzt echt nicht so toll, dann auch so 25. bis 35. Aber Freiburger Chancen gab es nicht mehr, eher im Gegenteil, immer mal wieder Ballverluste. Es gibt an der 35. auch einen Großensabschluss, der relativ knapp am Tor vorbeigeht. Und eigentlich war ab dem Moment, wo Union in der ersten Halbzeit aktiver wurde, war das Freiburger Spiel mit eigenem Ball erstmal für eine Viertelstunde vorbei und ich verstehe es nicht so richtig, weil das ist jetzt nicht das Union-Team von vor ein paar Jahren, das dir im Zentrum alle Räume wegnimmt.
Ja, also es war, ich kann es nicht so richtig erklären. Also ich glaube, es war halt wirklich einfach, Freiburg war sehr ängstlich im Spiel, man hat sich wenig getraut. Keitel hat halt immer wieder seine Chips nach vorne gespielt, hast du gerade schon gesagt, aber Makengo hat ausschließlich den Ball nach links und rechts geschoben. Höfler hatte, ich glaube, davor war schon der zweite Ballverlust. Ich glaube, den haben wir gerade, ich habe ihn leider auch nicht im Ticker stehen, aber ich glaube, das gab noch einen zweiten bis zu diesem Zeitpunkt. Und da hat Höfler dann aufgehört, irgendwie so richtig aktiv. Ich glaube, er hat dann später noch ein drittes Mal, wo er den Ball verliert, aber er hat so eine Zeit lang aufgehört, immer dieses Aufdrehen durch die Mitte zu probieren und dann ist Freiburg nicht so richtig nach vorne gekommen. Ich glaube, das war halt auch so das Problem. Also, dass du dann halt einfach, keiner hat sich so richtig getraut. Die Chips von Keitel haben nicht funktioniert. Der hat dann damit so ein bisschen aufgehört. Makengo hat sowieso nichts gemacht. Höfler hat wegen der Fehler aufgehört und dann ging es halt doch immer wieder auf die Außenverteidiger und das hat Union halt dann doch relativ ordentlich wegverteidigt. Und du hast gerade gesagt, wenn man halt mal durchgekommen ist, also ich glaube, in der 31. habe ich eine Doan-Flanke, da ist halt auch niemand in der Mitte. Also Höhler läuft ein, wird, glaube ich, von Döki, der sich einfach in den Weg stellt und Höhler kommt eigentlich vorbei, weil du halt mit Döki, Knoche und Leitsch da halt schon drei Schränke in der Mitte hast. Das ist schon sehr Union-typisch, einfach den Strafraum dicht zu machen, dass Flanken eigentlich funktionieren. Um nochmal so ein bisschen auf den Gregoritsch-Take vom Anfang zurückzukommen, ja, man hätte den Strafraum bestimmt anders bespielen können mit ihm, aber wenn man ehrlich ist, man hat in der zweiten Halbzeit 14 Flanken gespielt, davon sind 2 angekommen. Ich weiß jetzt nicht, also Gregoritsch kam in der 59. Ich würde behaupten, ein Großteil der Flanken kamen mit Gregoritsch auf dem Platz und davon kam halt auch nichts an.
Ja, das habe ich auch am Anfang eigentlich eingeschränkt. Das ist nur, glaube ich, so als Zuschauer, der auf ein Tor hofft, hast du ein bisschen mehr Hoffnung darauf, dass vielleicht Gregoritsch sich mal einen Kopfball zieht, als bei allem Respekt Höhler gegen die 3 Schränke.
Ja, aber du spielst halt normalerweise, darfst du gegen Union halt auch gar nicht auf Flanken spielen. Also du musst halt versuchen, in andere Räume zu kommen und halt flach abzuschließen oder ähnlich wie es halt Doan gemacht hat bei Eggestein vorher, flach den Ball in den Strafraum zu spielen oder irgendwie in die, gibt's einen Begriff für den Zone 14, Rückraum, Strafraum, Kante, ja. So.
Rückraum, ja.
Ja, Rückraum irgendwie zu spielen und dann halt mit Fernschüssen abzuziehen und so ein bisschen zu zielen. Wobei Renault halt auch gut dabei ist, aber das ist so das Klassische, wie du versuchen musst, irgendwie Union zu schlagen. Flanken in den Strafraum ist halt, ja, ist extrem schwer, glaube ich.
Yes. Eine Flanke in den Strafraum gab es dann auf der Gegenseite, in der 37. Ich weiß gar nicht genau, wie die Situation entsteht. Ist, glaube ich, sogar da, wo es dann danach den großen Doppelpass gibt, den ich gerade angesprochen habe.
Genau, ja.
Gibt es da vorne einen Durchbruch auf links von Union und der Stürmer vor Makengo müsste Vertessen gewesen sein.
Es war Vertessen, ja.
Genau, danke. Der den Ball so verlängert oder halt weiterleitet und Makengo hat seinen Arm rechts zum Körper weggestreckt und der Ball springt aus relativ kurzer Distanz, aber jetzt nicht unmittelbar kurzer Distanz, sondern diesen ausgestreckten Arm und ich muss sagen, also als die erste Wiederholung kam, war in meinem Kopf eigentlich sofort klar, dass so wie das aktuell gepfiffen wird, ist es eindeutig Elfmeter und dann ist es auch, ich glaube, wir sind uns da gar nicht uneinig, es ist auch egal, ob das irgendwie eine relativ natürliche Handbewegung ist oder ob es das nicht ist, es wird halt so als Elfmeter gepfiffen und ein erfahrener Innenverteidiger kriegt den wahrscheinlich auch nicht gegen sich, also Dean hat würde das nicht machen, mit 100%iger Sicherheit nicht. Und es ist trotzdem schon vor der Ausführung des Elfmeters, dachte ich mir, okay, das ist halt, damit lebst du halt. Wenn du Makengo da das erste Profispiel von Anfang an als Innenverteidiger gibst, dann lebst du damit, dass sowas halt einfach passieren kann. Und ja, also ich bin nicht großartig mad oder so.
Ja, ich bin da auch nicht böse oder so. Das kann, wie du sagst, kann passieren. Aber, und das muss man halt schon dazu sagen, ist halt schon einfach ein Anfängerfehler und es bleibt ein Fehler. Also auch wenn ich da nicht sauer auf den Spieler bin, aus persönlicher, menschlicher Sicht, es ist halt trotzdem ein Fehler. Also so darfst du nicht in den Zweikampf gehen. Und klar, es ist eine kurze Distanz. Und ich glaube, Vertessen macht das nicht mal absichtlich und der will den Ball da gar nicht hinhaben. Der rutscht dem eher so über den Fuß. Aber der Arm ist halt wirklich komplett weit weg vom Körper und du musst davon ausgehen, dass der Stürmer den Ball irgendwie versucht, Richtung Tor zu bringen. Und dann darfst du da den Arm nicht hinhalten. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Von daher, für mich auch ganz klarer Elfmeter. Darf man eigentlich auch im Spiel schon sehen, wenn man zumindest den Armkontakt sieht. Und ich würde behaupten, zumindest der Assistent müsste ihn gesehen haben, von seiner Position aus. Aber ist halt einfach scheiße gelaufen. Also ich stimme dir zu, ich glaube, mit Linhard Ginter würde das nicht passieren, Gulda auch nicht wahrscheinlich, aber passiert.
Willst du stattdessen direkt über Arthur Bodo sprechen?
Ja, können wir jetzt schon machen. Ich hätte bis zum zweiten Elfmeter gewartet. Aber wir können jetzt schon drüber reden.
Bei dem ist die Technik, glaube ich, noch mal ein bisschen cooler, ne?
Ja, ich habe es dir vorher, das war sogar der Elfmeter, den wo ich dir geschickt hatte. Also er macht das wirklich technisch sehr, sehr sauber. Er hat sich ausgeguckt, wo er hin will. Und dann ist natürlich Glück dabei, dass er die richtige Ecke nimmt. Aber er setzt den Fuß perfekt, dass er sich ordentlich abdrücken kann mit wirklich Wucht, weil der Schuss war so halb hoch, aber nicht unplatziert. Also er war schon relativ nah Richtung Pfosten geschossen. Das Nachziehbein, was nicht so wichtig ist für den Druck, hält er über der Linie, dass er nicht irgendwie das zurückgepfiffen kriegt und macht es dann wirklich sehr, sehr schön, wie er sich dann über das linke Bein abdrückt und in die Bewegung kommt. Technisch herausragend gemacht. Wie gesagt, das Glück ist dabei, dass er den Spieler, vielleicht hat er es auch ausgeguckt, vielleicht hat er es auch gesehen, vielleicht hat er sich auch Juranovic, ich weiß nicht, wie viele Elfmeter er schon geschossen hat, ich glaube, so viele waren es nicht, angeguckt, er schießt immer dahin, ich weiß es auf dem Kopf nicht, aber technisch auf jeden Fall die Parade herausragend.
Yes, und für mich war es halt, ich habe mich doppelt gefreut, ich habe mich für Makengo gefreut, dass nach einem bis dahin wirklich sehr guten Spiel von ihm sein erster Fehler nicht direkt bestraft wird. Und für Atopolo halt, ja, wir werden vielleicht nachher nochmal drüber sprechen beim zweiten Elfmeter, bei dem es noch bitterer ist, wie cool es gewesen wäre, wenn er nach der Saison voller Höhen und Tiefen dann diesem Team Europa festhalten kann. Wäre eine schöne Geschichte gewesen, nur leider will das Spiel am Ende leider eine andere schreiben. Was man nach dem Elfmeter aber sagen muss, Freiburg rettet sich dann trotzdem ein bisschen in die Pause, weil am Drücker bleibt Union. Es gibt in der 41. nochmal eine Chance, wo Aaronson von links an zwei, drei Freiburgern vorbeiläuft und dann noch Vertessen auflegt, der einen ziemlich freien Abschluss aus 16, 17 Metern hat, den Ball aber völlig schlecht trifft. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Schussposition, ein schlechter Schuss, deswegen keine große Chance. Aber dann ist Halbzeit. Und
du hast dann noch, und das würde ich gerne zum Thema nehmen wollen, um das auch nochmal zu diskutieren, was wir in der Gruppe schon hatten. Du hast noch so eine Eckenserie mit drei, oder ich glaube, es sind drei oder vier, ich weiß nicht, Ecken vor der Pause.
Drei, glaube ich.
Die wirklich allesamt schrecklich waren. Wir haben das Thema schon gehabt, in der Spotcast-Gruppe gehabt und darüber diskutiert, deswegen haben wir so ein bisschen Meinungen schon ausgetauscht. Ich würde behaupten, also Grifo ist ein toller Standardschütze, auch Günni ist eigentlich ein toller Standardschütze, aber diese Saison lief es halt echt bei beiden absolut nicht. Und ich kann nicht verstehen, warum man dann trotzdem bei den beiden die Standardhoheit hat. Wenn es halt einfach nicht läuft, probier es halt einfach mal mit jemand anderem. Also Doan hat schon bewiesen, dass er gute Standards schießen kann. Keitel hat, glaube ich, auch in der U23 früher Standards geschossen. Wenn man ihn mal bringen würde, wäre Muslia jemand für die Standards. Und jetzt zuletzt war Grifo wieder gut und hat sich's verdient zu spielen. Aber wenn man auf die komplette Rückrunde schaut, ist das Argument, Grifo spielt auch für die Standards. Da hätte man halt auch sagen können, ja, dann spielt halt Muslia für die Standards. So. Ist für mich so ein bisschen fragwürdig, dass man sagt, okay, ich spiele immer wieder die Standards von Grifo und Günther. Und jetzt darfst du damit kommen, dass ja auch die Verletzungen im Zentrum relevant sind.
Nee, ich werde das gleich auch noch sagen, aber ich war in der Szene auch super genervt, weil vor allen Dingen, es waren drei Ecken in Folge von der gleichen Seite und die ersten beiden waren grauenvoll und Günther steht jedes Mal daneben. Und dann dachte ich mir so, okay, dann lass Günther doch die dritte zumindest schlagen und gibt dir nicht innerhalb von 10 Sekunden den dritten, der halt auch irgendwie, es wird dann um mich rum auf der Tribüne oft dann drüber gesprochen, so, boah, müssen wir jetzt schon wieder auf Höfler am ersten Pfosten schlagen? Und ich dachte mir in der Situation so, okay, Höfler macht zweimal den Laufweg, dass er eigentlich als Erster am ersten Pfosten ist. aber kriegt den Standard halt auf Bauchhöhe. Und dann kann Höfler noch so gut laufen, den kriegst du halt mit so einem Flugkopfball verlängert und es klappt einmal von 100 Mal. Es war schon ein Thema, das sich einfach durch die Rückrunde gezogen hat, weil das einfach in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, nie der Fall war, dass man, also man hatte schon häufiger mal spielerisch schwächere Phasen und man hat sich durch diese spielerisch schwächeren Phasen einfach sehr oft durchgetragen, indem man dann ab und zu mal Spiele gezogen hat, weil man halt sich darauf verlassen konnte, dass zumindest allerspätestens jedes dritte Spiel mal ein Tor nach dem Standard reinfällt. Und das hatte man jetzt gar nicht. Ich glaube, man hatte in der Rückrunde in der Bundesliga maximal ein Tor direkt nach einer Ecke oder nach einem Freischuss gemacht. Also Elfmeter ausgeklammert, weil es ein bisschen eine andere Situation ist einfach. Und das ist einfach zu wenig für einen SC. Und das ist allgemein, das ist schon für einen Bundesligisten einen normalen, ein schlechter Wert. Es ist für einen SC ein Wert, der nach den letzten Jahren eigentlich nicht so richtig zu erklären ist, warum der so weggeblieben ist. Und ja, dann ist das Argument, das man haben kann, du hast keinen Petersen die ganze Saison im Strafraum dafür und du hast jetzt halt die ganze Rückrunde de facto kein Ginter und kein Diener dafür im Strafraum. Aber das gilt für mich nicht alleine, wenn du da Gregoritsch, Höhler,
das war in der Hinrunde ja auch schon so. Ja,
also. Genau, richtig. Also da muss man auf jeden Fall dran arbeiten ab Sommer, weil das ist ein Teil davon, was einen über die letzten Jahre stark gemacht hat und was dann auch, wir Fußballfans denken alle ein bisschen vom Ergebnis her. Und wenn du spielst in Köln zum Beispiel, wenn du das 2-0 gewinnst nach 2 Eckballtoren, dann kann das drumherum genauso fürchterlich sein, wie es war. Und am Ende beschwert sich kein Mensch. Es ist halt ein Ergebnissport, ne? Also du würdest dich beschweren, Nick, aber du guckst Fußball auch ein bisschen anders.
Ich wollte gerade sagen. Das ist immer so ein bisschen, man muss dann natürlich trotzdem das Spielerische kritisch sehen. Aber es gehört ja auch einfach dazu, dass Freiburg einfach immer sehr gut in Standards war. Und es ist ja nichts Schlechtes. Also ich hab gerade schon gesagt, man kann Grifo auch wegen Standards spielen und auch Muslia quasi. Also man kann auch Spieler, die sehr gute Standards spielen, obwohl sie in nicht so guter Form sind. Also wenn ich jetzt, wir haben 4-mal gegen West Ham gespielt. Ein Ward-Prowse ist ein guter Spieler. Wenn man aber sich mal anschaut, wer da sonst so rumgelaufen ist, ist Ward-Prowse jetzt nicht der Überspieler, der da alle auf die Bank verdrängt. Aber er schlägt eben diese Standards, mit denen du Tor nach Tor nach Tor nach Tor machst. Und deshalb spielt er halt trotzdem. Und so ähnlich ist es halt auch. Also man kann mit Standards arbeiten, man kann Spieler holen, die sich besonders gut darin sind. Genauso wie es ja auch mittlerweile Einwurfexperten gibt. Also wenn ich mir angucke, wo Sidia den hinwirft. Kübler mittlerweile tatsächlich auch, war ich in dem Spiel auch überrascht, hat 2-mal nice in den 16er geworfen.
Weniger Bogen aus seinem Ball, die sind ein bisschen ungefährlicher, die von Kübler. Die kommen ja flacher runter. Als
ja, also kommen halt anders.
Sedilia ist eher so Flankenhöhe.
Ja, ja und also es gibt ja so, keine Ahnung, bei Kiel jetzt, die aufgestiegen sind, Chuto Machino, Fabian Reese, der hat es vorher gemacht, also Kiel scheint da einen sehr guten Einwurfcoach zu haben. Also jedenfalls, also man kann auf sowas aufbauen und das ist Teil des Fußballs und es werden ja auch, also das Thema war, ist gerade bei EMs ja auch, oder EM und WM immer wieder, so und so viele Prozent der Tore fallen über Standards und so und das ist wichtig und bla bla bla. Das kann schon einen hohen Wert haben, aber man muss halt dann trotzdem noch das Spiel kritisieren, aber es ist halt auch einfach, wenn du gut darin bist, ist es auch einfach so ein bisschen Rettungsanker und dann ist es okay, spielerisch so ein bisschen schlechter zu sein.
Yes, gehen wir zurück zum Spiel und vielleicht kurz in der Halbzeitpause nochmal zur Vergegenwärtigung, wie es auf den anderen Plätzen aussah. Zu dem Zeitpunkt hat Heidenheim 3-0 geführt gegen Köln, Bremen 1-0 gegen Bochum, Augsburg lag 2-0 hinten in Leverkusen und Hoffenheim lag 1-2 hinten gegen Bayern. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, okay, mit einem Sieg wird man Siebter, dass Bayern das dann komplett herschenkt, war nichts abzusehen. Aber auf jeden Fall blieb für den SC gleich, der Punkt reicht für Platz 8 und Union nach unten wird nichts mehr passieren, man kann auf Sieg spielen. Und würdest du sagen, man sieht das direkt?
Ja, ich habe es ja vorher schon mal angeteasert, so ein bisschen, also nach der Pause auf jeden Fall, sehr aggressiv nach vorne gegangen. Die haben einen Anstoß gehabt und dann auch direkt schon eine längere Ballbesitzphase gehabt. Nicht wie vorher versucht, irgendwie schnell den Ball vorzuziehen, sondern wirklich kontrolliert so ein bisschen aufzubauen. Und das hat man dann schon gemerkt und Freiburg ist dann auch so ein bisschen unruhig gestartet. Ich habe dann in der 51. Also man muss dazu sagen, sowohl Patrick als auch ich haben das Spiel für Konkurrenten getickert. Also wir haben so unsere Ticker gerade als Referenz. Ich habe in der 51. geschrieben, Freiburg beruhigt das Spiel. Und dann wieder in der 51 ging es dann aber auch schon mal schnell nochmal einen Angriff nach vorne über links. Also es war so ein bisschen, Freiburg hat versucht, so ein bisschen Kontrolle ins Spiel zu bekommen, aber trotzdem dann irgendwie so ein bisschen schärfer nach vorne wieder reinzubekommen, was man in der ersten Halbzeit ja auch hat vermissen lassen. Und dann kam in der 51. eine nette Chance für Scholloy.
Scholloy, genau, nach einer Günther-Flanke. Der Kopfball war aber dann zu ungefährlich. Und es gibt noch direkt eine zweite gute Freiburger Aktion, die in der gelben Karte für Knoche endet, nämlich diesmal ein Kübler-Chip die Linie entlang zu Doan, der dann zu schnell ist für Knoche, wie fast jeder Offensivspieler der Liga. Und Knoche fault Doan dann und sieht gelb. Und die Szene wäre nochmal ein guter Punkt für einen Standard-Rant gewesen. Das haben wir jetzt aber gerade abgearbeitet, weil der Freistoß aus einer sehr, sehr guten Position, so rechts am Strafraumeck, wird auch abgefangen und bei dem laufenden Konter muss dann Doan von sich aus selber die gelbe Karte ziehen, mit einem taktischen Foul gegen Schäfer. Aber allgemein muss man sagen, es ist wieder so, in der ersten Halbzeit war es 10 bis 20 und die Minuten 10 bis 20 der zweiten Halbzeit sind auch die, die dem SC gehören. Man hat in der 59. Einen Eggestein mit Höfler-Doppelpass, wo Eggestein dann aus 18 Metern abschließt und abgefälscht geht er so knapp am Tor vorbei. Und dann gibt es einen Eckball, bei dem Kübler und Leitsch zusammenknallen. Aber direkt da vorne ein Doppelwechsel beim SC, weil Streich wechselt doppelt und zwar offensiv. Noah Weishaupt,
In der 59. Minute.
Ja. Gregoritsch für Höhler erstmal nominell das Gleiche von der Rolle her, aber Noah Weishaupt für Christian Günther. Wenig überraschend macht es zum 3-4-3, aber Weishaupt ist die viel offensivere Option als Christian Günther. Hat dich das überrascht zu dem Zeitpunkt? Weil ich war völlig überrascht. Ich dachte, Weishaupt kommt für Grifo.
Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um das Thema einzustreuen, dass es so ein bisschen aus Bochum-Ecke, wahrscheinlich nicht von vielen, aber es gab vor dem Spiel schon so ein bisschen Unruhen, weil Streich irgendwie meinte, es wäre ihm am liebsten, wenn Union danach auch feiern könnte. Und nach dem Spiel gab es da halt erst recht so ein bisschen Gemecker von Bochumer Seite. Freiburg hätte nicht alles gegeben oder was weiß ich nicht alles. Der Wechsel zeigt ja 100 pro Freiburg will dieses Spiel halt sogar gewinnen. Also du gehst da auf Sieg. Du bist in dem, ich weiß gar nicht, wie es zu dem Zeitpunkt in Hoffenheim, in Sinsheim stand.
2-2.
Ja, aber auch bei einem 2-2 wäre Freiburg mit einem Sieg vorbei gewesen, ne? Also Freiburg, also da will man auf Sieg gehen. Man bringt jetzt mit einem Weishaupt wirklich Power für den linken Flügel, man bringt einen Strafraumstürmer rein. Also das ist der Wechsel, der zeigt, ich möchte dieses Spiel gewinnen. Und das, glaube ich, ist auch wirklich, es hat mich überrascht, dass es so früh war tatsächlich. Also 59 Minuten ist für Streich Doppelwechsel schon, ist schon ein Zeichen. Aber dass er bei einem 0-0 in die Offensive geht, hat mich nicht überrascht, weil du hast ja echt lange nicht mehr gewonnen jetzt auch, ne? Und Streich wollte, glaube ich, auch diesen Sieg zum Abschied wirklich ganz dringend haben eigentlich.
Hat es für dich taktischen Sinn gemacht? Da dich dann so weg von dem Hybriden und festzulegen aus 3-4-3, weil das Weishaupt nicht als Viererketten-Linksverteidiger spielst, war klar.
Hat er auch schon gemacht.
Hat er schon gemacht, aber nur bei Rückstand oder also bei zwei Toren Rückstand.
Halt ist schon passiert, aber ja, also taktisches, ja, man hat halt so ein bisschen versucht, man hat halt dann irgendwie so mittlerweile so ein bisschen das Problem gehabt, dass man zwar selbst Union sehr gut gebunden hat, aber Union dann halt auch das ganz gut hingekriegt hat. Und ich glaube, es war schon, die Idee, das aufzulösen, war schon nicht ganz schlecht. Es hat dann nicht gefruchtet, weil Union mit der Verletzung einen Dreifachwechsel rausgehauen hat, der das auch wieder verschoben hat. Also Union hat Hollerbach für Vertessen gebracht und Haberer für Schäfer gebracht. Und dann als drittes, Leitsch ist benommen ausgewechselt worden. Innenverteidiger kam Kevin Volland in den Sturm. Und dann hattest du die Situation, dass du halt, dass Union jetzt mit Ball eine Viererkette gespielt hat und gegen den Ball dann Gosens links so zurückgezogen hat und Juranovic so ein bisschen eingeschoben hat, sodass du dann gegen den Ball doch wieder dieses Matchup hattest. Vorher halt Viererkette gegen Viererkette und jetzt halt Dreierkette gegen Dreierkette. Ja, von daher hat man dann von diesem Wechsel, der eigentlich in der Idee gut war, nicht ganz so viel gehabt. Was du gerade gemeint hast mit dem Hybriden, wenn du halt anders aufgebaut wärst, hättest du halt sagen können, okay, dann spielen wir doch wieder Viererkette. Das funktioniert halt nicht. Ja, ob es jetzt der Grund war, dass es danach nicht mehr so lief, weiß ich nicht. Würde ich behaupten, eher nicht eigentlich. Also ich glaube, das hatte mit der Formation nicht ganz so viel zu tun gehabt.
Yes. arg viel passieren tut auch nicht. Es gibt eine coole Weißhaupt-Aktion in der 67. wo sich zeigt, was man sich da so ein bisschen verspricht. Lässt nämlich Trimmel stehen, der ihn dann nur faulen kann, weil er das Tempo nicht hat, um mit ihm mitzugehen. Aus dem Freistoß passiert dann auch nichts.
Ganz kurze Frage, wie kann Trimmel sich über dieses Foul aufregen? Er klemmt den Arm ein und zieht Weißhaupt zu Boden und beschwert sich danach darüber, dass er gelb kriegt, wenn, also Weißhaupt läuft ja frei durch. Also nicht mal mehr die Abwehrkette dahinter, sondern er ist wirklich, also er hat ja wirklich 2-3 Meter in die Tiefe auch Raum, also ganz klare gelbe Karte einfach.
Ja, Fußballer sind manchmal komisch, über was sie sich beschweren. 68. Minute passiert dann das, was nicht passieren dürfte. Darfst gleich drüber sprechen. Es sind mehrere Spieler, die sich schlecht verhalten. Makengo und Eggestein, beide sehr, sehr mies in der Situation gegen Aaronson. Grifo hilft nicht so richtig nach hinten. Könnte nämlich sonst Hollerbach aufnehmen. Und der kriegt den Ball von Aaronson und Hollerbach, ausgerechnet Hollerbach, den ich wirklich, der letzte Union-Spieler, bei dem ich gehofft habe, dass er gegen uns trifft. Kurzabriss, letzten Sommer mehrere Videos von Andrew Tate geteilt auf Social Media, sexistische und transfeindliche Beiträge geteilt. Wirklich kein angenehmer Mensch nach seinem öffentlichen Auftreten. Dass der Typ dann trifft, hat mich wirklich sauer gemacht und hat, also ich musste mich sehr beherrschen, weil ich musste das ja für die Badische Zeitung beruflich begleiten. Zu Hause hätte ich sehr viele Beleidigungen rumgeschrien, da ich aber im Pressehaus saß, habe ich mich zurückgehalten, aber ja, hat dann nicht geholfen zu meiner allgemeinen Stimmung, dass ausgerechnet Hollerbach das Tor gemacht hat. Das aber nur eine Nebensache. Freiburg hätte das auch einfach verteidigen können, ne?
Ja, also es fängt schon damit an, noch bevor du eben angefangen hast, Grigoric lässt seinen Mann halt laufen, wo ich mir sicher bin, Höhler läuft einfach mit zurück. Es ist okay, dass er ihn übergibt. Er hat das sehr wörtlich, also er hat sehr laut und gestikulierend gezeigt, ey, übernimm den jemand. Und theoretisch hätte ihn Eggestein auch übernehmen sollen. Es hat nur nicht funktioniert. Aber da bin ich halt, also da würde ich schon mal damit anfangen, Höhler wäre einfach mitgelaufen und dann passiert dieser Angriff insgesamt nicht. Und das ist halt wieder so eine Diskussion, wo ich halt sage, ja, es ist nicht 100% seine Aufgabe. Danach machen noch viele was falsch. Aber man hätte es auch einfach machen können. Ein Höhler macht diesen Weg halt einfach und dann passiert alles danach nicht, weil Höhler da 3-4 Meter mitläuft. Und dann hast du, wie du sagst, Makengo und Eggestein sind eigentlich doppelt auf Aaronson. Und Aaronson, der eine sehr, sehr beschissene Hinrunde gespielt hat, spielt leider eine sehr gute Rückrunde und zeigt da, warum er eigentlich mal, ich glaube, was hat Leeds bezahlt? 15 Millionen, 20 Millionen, irgendwie sowas, glaube ich. Warum Leeds mal so viel Geld für ihn auf den Tisch gelegt hat und dass der eigentlich sehr, sehr talentiert ist. Und nimmt halt beide aus und sie stellen sich halt wirklich sehr dämlich an. Das ist halt, ja, sie sind uneingespielt und sie kennen sich nicht gut. Und dann ist es ja eigentlich auch noch die falsche Seite. Also vorher in dem Angriff, den man davor gespielt hat, haben Höfler und Eggestein die Seiten getauscht. Normalerweise ist ja Höfler links. Also es ist wirklich ein Duo, was nicht selten zusammen verteidigt. Aber man kann das taktisch auch einfach, also sie haben sich individuell dämlich angestellt. Aber man kann es auch, also man verteidigt einen Zweikampf zu zweit einfach anders. Also du musst dich besser absichern und einfach jeder eine Seite sinnvoll verteidigen und so. Und das hat nicht funktioniert. Und dann ist es halt, wie du gerade schon angeteasert hast, Grifo lässt zum, ich weiß nicht wie vielten Mal in dieser Rückrunde, also es oft passiert, die letzten 2-3 Wochen immer wieder, seinen Gegenspieler laufen, ohne dann aufzurücken zumindest. Also der Gegenspieler läuft dann so um Grigoric und Grigoric Gegner rum. Und dann könnte man noch sagen, okay, dann übernimmt Grigoric den halt, aber dafür müsste Grifo halt auch Grigorics Gegner übernehmen. Also du kannst ihn laufen lassen, wenn du dann wieder jemanden nimmst, aber du kannst nicht einfach stehen bleiben, es geht nicht. Und dann ist halt, ja, Hollerbach frei und er zirkelt ihn halt auch perfekt in den Winkel, ne? Also ist auch einfach nichts zu machen, dann ist auch einfach ein sehr guter Schuss.
Ja, das war auch, als er ausholt zum Schuss, dachte ich so, okay, das ist ein super schwieriger Winkel, er ist Rechtsfuß, oder, Hollerbach?
Ich glaube, ja.
Ja, und dann fliegt er los und der fliegt halt genau in den Knick, der ist nicht haltbar. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Freiburg hatte Anfang, da hat es eine gute Phase, aber gerade die 10 Minuten vorm 1-0, die schon sehr müde wirkten Und dann die 5 bis 10 Minuten danach, ich hatte keine große Hoffnung, dass da nochmal ein letzter Punch kommt. Ging es dir anders?
Ich hatte diesen Weißhauptangriff direkt davor im Kopf. Und mein Gedanke war einfach nur, Weißhaupt rettet Streich den Abschied. Weil das wirklich so diese, du hast so 2, 3 Antritte von Weißhaupt vorher gesehen, wo du, da habe ich wirklich die Hoffnung gehabt, weil Doan hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber das war der Zeitpunkt auch so 50. 55. 60. Minute, wo Doan angefangen hat, nicht mal schlechte Entscheidungen zu treffen, sondern einfach nur seine Dribblings nicht mehr zu gewinnen und dann halt einfach nicht mehr ganz so effektiv in den Strafraum zu kommen. Und da habe ich dann halt Weißhaupt gesehen und mir gedacht, okay, der wird das jetzt reißen. Und wenn man es im Nachhinein anguckt, hatte ich auch nicht Unrecht. Nur nicht lang genug oder nicht weit genug. Aber ich hatte schon noch so ein bisschen Hoffnung. Also klar, es war super frustrierend, super nervig, aber ich hatte schon noch Hoffnung. Und man hat auch gesehen, dass der SC dann drauf reagiert hat, finde ich. Also SC hat Lust gehabt, SC hat gearbeitet. Und dann geht's weiter mit Scholloy, der wunderschön aufdreht. Also ist das die Szene mit Doan? Mit Doans Hackenpass? Oder kommt die später?
Ja, doch, es ist der doppelte Hackenpass und dann, warte. Nee, der Doan-Hackenpass kommt später, da gibt es keine gelbe Karte für. Das Scholloy ist ein reines Auftreten, wo ich mich...
Stimmt, aber auch sehr, sehr gut gemacht.
Und das war die dümmste Aktion des Spiels von Juranovic, weil dein Team hat gerade so 1-0 gemacht und du springst von hinten in der Gegenspieler rein. Und weil ich glaube tatsächlich, durch die Intensität so in dem Zweikampf, wenn Dingert sich für Rot entscheidet, nimmt es der VAR nicht zurück. Er hat dann, das ist keine Rote, weil das Trefferbild ist nicht hart oder so. Aber er springt halt mit Anlauf von hinten rein. Und ich dachte mir so, Alter, warum?
Es ist halt so, sehr unnötig.
Fußball ist manchmal einfach so dumm. Es ist unglaublich.
Es war halt wirklich so dieses, nee, du läufst, ich glaube, Juranovic war einfach platt. Also ich glaube, der wurde er ausgewechselt? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, Juranovic war einfach ein bisschen müde an der Stelle und der hat einfach überlegt, nee, ey, du hast mich jetzt, also das war ja irgendwie so, Scholler hat ihn ja 3-mal abgeschüttelt irgendwie und Juranovic hat gesagt, nee, du läufst jetzt einfach nicht, ich hau dich jetzt einfach weg, so. Wo wir die letzten Wochen, habt ihr auch häufiger drüber geredet, dass ein Höfler das immer, ich glaube, letzte Woche war das Thema, dass Höfler das einfach hätte mal machen können, beim Cessator, einfach halt, hau ihn halt um, so, was soll passieren. Und ich glaube, er hat in dem Moment einfach gesagt, ey, bevor ich jetzt hier müde werde und nicht hinterherkomme und der macht irgendwas, ich hau den jetzt dann einfach um. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Erstaunlich unnötig, aber er hat ihn auch ordentlich abgeräumt.
Yes. Es gibt dann noch diese Szene mit dem doppelten Doan-Hackenpass, aber ich glaube, das war vor Mainz nur sogar, weil ich weiß, dass ich bei dem doppelten Doan-Hacke hatte ich sehr gute Laune und das hätte ich nicht gehabt bei 1-0 Rückstand. Deswegen, ich habe die Situation auf jeden Fall sehr gefeiert. Stattdessen gibt es in der 73. Eine Kübler-Flanke auf Gregoritsch, der den mit rechts probiert, Volley zu nehmen, dann aber, ich weiß gar nicht, blockt den Eggestein oder blockt den der Union-Verteidiger?
Also ich habe aufgeschrieben Eggestein.
Ich glaube nämlich auch, dass er Eggestein abschießt.
58. direkt vor dem Wechsel, ist der Hackenpass von Doan mit Scholle, wo dann auch Scholle abgeräumt wird.
Ja, okay. Ja, eben der Gregoritsch abgeblockte Schuss. Dann gibt es in der 77. nochmal einen Wechsel. Maxi Philipp kommt für Roland Scholle. Und eigentlich spricht wenig dafür, dass was passiert noch in dem Spiel. In der 82. kurz davor verletzt sich Höfler vor der 82. Dann geht er vom Feld und Muslia ersetzt ihn. Dann ist die Doppel-8 sehr offensiv mit Eggestein und Muslia. Und Freiburg macht auch merklich auf. Und es gibt dann die erste Union-Konterchance. Laiduni schickt dann Hollerbach auf links. Und Makengo kommt so eingesprungen und blockt den Torschuss, der sonst wahrscheinlich zum 2-0 im Tor landet. Das war eine sehr schöne Makengo-Aktion.
Ich habe vergessen, über wen ich mich aufregen wollte. Über irgendwen wollte ich mich in der Szene aufregen. Ich glaube, es war Gregoritsch, der nicht mitläuft in dem Konter, der den Flügel irgendwie auch, also Union läuft 2-3 und sind 2-2 und Gregoritsch so ein bisschen hinterher und er läuft nicht mit und das ist dann da, wo er hätte einlaufen können, ist genau der Raum, der dann aufgeht, wo dann Makengo das dann rettet. Wenn da das Tor gefallen wäre, hätte ich sehr über Gregoritsch geschimpft und deshalb möchte ich das jetzt auch machen. Ich habe vorher schon über den Vergleich zu Höhler geredet, aber das ist einfach der krasse Unterschied zwischen diesen beiden Spielern. Weshalb, und das kann man einfach, man kann das in Freiburg nicht genug erwähnen, weil der Höhler doch immer, auch gerade die letzten Wochen, glaube ich, auch wieder viel abbekommen hat. Das sind Wege, die der macht und der verhindert solche Aktionen und dann wird es halt einfach nicht gefährlich.
Yes.
Was denn aber gefährlich wurde?
War ein bisschen aus dem Nichts der SC-Ausgleich. Und man muss in der Entstehung sagen, es gibt einen Unioner Konter, wo es einen Zweikampf gibt zwischen Laiduni und Makengo. Makengo läuft Laiduni von hinten auf. Ich war im Live-Bild sofort dabei, hey, das musst du nicht abpfeifen. Man muss dazu sagen, wenn er es abpfeift, ist es gelb-rot für Makengo, der schon gelb beim Elfmeter bekommen hat, weil Laiduni Richtung Box zieht. Und das, glaube ich, auch so eine 3-gegen-3-Situation ist. Ich dachte mir aber sofort, Laiduni kreuzt den Laufweg, das ist erstmal egal, weil das ist Aufgabe des Verteidigers, da nicht hinten aufzulaufen. Aber er kreuzt auch den Laufweg und nimmt Tempo raus und sorgt damit ein bisschen für dieses Auflaufen von Makengo. Und ich glaube, nach der Linie von Dingert, bei der er sehr viel durchlaufen lassen hat, über das ganze Spiel hinweg, bis zur letzten Aktion, kann man es vertreten, den laufen zu lassen, würdest du mir zustimmen.
Für mich ist halt entscheidend, was du gesagt hast, er nimmt das Tempo raus und er lässt auflaufen. Und das ist der Unterschied. Also ich bin super fair mit Stürmern, die kreuzen und dann darauf warten, dass der Spieler einhakt und dann wirst du halt abgeräumt und ziehst rot oder so, weil da muss der Verteidiger aufpassen, wie du sagst. Aber du kannst nicht abstoppen, du kannst den nicht auflaufen lassen. Das ist dann einfach kein Foulspiel. Also da bist du dann einfach selbst dran schuld. Und ich bin bei der Situation auch bei kein Foul. Was ich leider nicht gesehen habe, ist, wie dieser Angriff überhaupt kommt, weil irgendwo muss der SC links, ist sehr weit aufgerückt, muss irgendwo links einen Ball verloren haben, zwischen Weishaupt und Makengo wahrscheinlich. Da wurde sowohl im Live-Bild als auch im Relive, die ich geguckt habe, die Unioner Tribüne gezeigt, die irgendein Spruchband mit wir wissen, wo wir herkommen, keine Ahnung was, wurde irgendwas gezeigt und deshalb hat man nicht gesehen, wie diese Szene überhaupt entsteht. War das bei Sky anders? Okay, dann muss ich im Nachhinein nochmal in die All-22 reinschauen. Da gibt es möglicherweise Rüffel. Denkt euch möglicherweise Rüffel, möglicherweise auch nicht. Schrödingers Rüffel.
Das war geplant. Ballverlust auf der linken Seite, Union kontert über rechts und dann ist nach dem Ballverlust Union ist wieder der Konter wird ausgekontert.
Ich habe es eben schon angeteasert. Sehr, sehr schön, wie Weishaupt diesen Ball tief treibt. Spieler dann in den Strafraum zieht und auf Grifo außen legt und dann halt den Weg weitermacht. Also er legt nicht nur den Ball auf Grifo, sondern er läuft weiter und zieht die Spieler noch mit, sodass Grifo den Raum hat, dann da zu flanken. Wirklich sehr, sehr gute Aktion. Ich sag gerne, das Tor gehört zur Hälfte dem und dem Spieler. Das ist in dem Fall nicht so, weil die Flanke ist butterweich und der Laufweg von Doan ist nice und der Kopfball ist gut. Aber Weishaupt hat auf jeden Fall trotzdem einen großen Anteil auch in diesem Tor, nicht nur durch den Laufweg, sondern auch, was er halt danach macht. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wertvoll.
Wie gut ist eigentlich Doan so als Trainerzögling? Also seitdem sich Streich beschwert hat, dass niemand am zweiten Pfosten die Laufwege macht, um einzulaufen.
Aber er hat es immer andersrum beschwert. Er hat immer über links sich beschwert.
Ja, okay, aber trotzdem, Doan hat seit dem Moment, glaube ich, 4 Kopfballtore gemacht. Doan, ist das absurd. Es ist so eine coole Aktion von ihm. Das ist im Prinzip das Heidenheim-Tor, nur dass es halt diesmal eine Grifo-Flanke ist. Sehr, sehr schön von ihm. Und boah. Ja, das hätte eigentlich das emotionale Highlight sein können, dass dieses Spiel abschließt. Weil das war wirklich ein sehr schönes Tor.
Eigentlich wollte ich mich nicht über Gosens aufregen, aber weil er in der Situation so scheiße aussah, der hat davor so rumgemeckert. Spiel einfach gut. Hör auf, so viel zu meckern. Spiel gut, spiel konzentriert. Das war richtig scheiße, wie Gosens. Also Doan hat es gut gemacht, der Laufweg war gut, aber es war auch einfach wirklich schwach verteidigt. Also sowas hat man von Günther in seinen jungen Jahren viel gesehen, dass er da so Innenspieler laufen lässt. Das hat Günther abgeschaltet. Gosens halt nicht.
Ja, ist halt kein Verteidiger. Naja, und dann ist eigentlich, ich fand so die 5 Minuten nach dem 1-1 war Union merklich ein bisschen geschockt. Ich fand Freiburg ist nach dem 1-1 besser. Also es war irgendwie klar, okay, Union will das Spiel trotzdem noch gewinnen, aber Freiburg hatte das ziemlich gut im Griff. Es gab dann in den 90.
Ich habe in der 89. Geschrieben, Freiburg am Drücker, Union muss, Freiburg kann, spielt und spielt mehr als die Eisernen.
Ja.
Also Freiburg hat wirklich, du hast an dem, da die 5 Minuten, es kam nichts Relevantes bei rum, aber ich finde, man hat in den 5 Minuten gesehen, Freiburg will gewinnen und die Union eigentlich nicht. Union hat nur Angst, dass es irgendwie ein Wunder passiert und Köln sie noch einholt.
Yes. 90. umkurvt Muslije vor dem Strafraum Jeckel, schließt ab und der Ball geht so abgefälscht am Tor vorbei. Da gab es eine Ecke, wo ich mich dann, da habe ich mich dann wirklich drüber aufgeregt, Muslija war dann auf dem Feld, lass den halt die scheiß Ecke schießen. Stattdessen durfte Grifo eine scheiß
Ecke schießen. Vor allem war es eine Ecke von rechts.
Ja.
Ne? Also selbst dann das Doan schießen. Also es ist eine Linksfußecke quasi. Und du hast einen besseren Rechtsfuß auf. Also einen, nicht vielleicht besser, aber du bist gerade in schlechter Form als Rechtsfuß und es ist eine Linksfußecke, lass irgendwen anders schießen. Das ist genau das, ja, was ich vorher meinte.
Also und es ist vor allen Dingen doppelt so, weil nach der Ecke passiert dann das Eggestein-Foul. Also es ist dann trotzdem ein dummes Eggestein-Foul gegen Leiduni, aber es ist wieder so ein halber Konter, nachdem die Ecke schlecht ausgeführt ist. Man ist so ein bisschen in der Scramble-Situation, wo man dann nach hinten läuft, während Union halt nach vorne kontern möchte und Eggestein stellt sich dann aber auch super dumm an im Zweikampf gegen Leiduni. Kommt deutlich zu spät, sieht die gelbe Karte und es gibt den Freistoß für Union. Und nach dem Freistoß ist es wieder Eggestein, der zusammen mit Döki klammert. Und ich kann vielleicht als erstes meinen Take machen. Ich finde, man kann diesen Elfmeter nach Regelwerk geben. Das ist definitiv so. Eggestein stellt sich super dumm an, darf da mit den Armen einfach niemals so hingehen. Aber ich finde, der ist nicht passend im Gesamtkontext. Ich habe vorhin schon gesagt, Dingert ist über das ganze Spiel hinweg gibt er eigentlich keine soften Calls, sondern das lässt viele so 50-50 Zweikämpfe laufen. Beide klammern, also Döki ist auch mit in den Armen draußen, auch wenn Eggestein ein bisschen mehr Impact hat. Und der Ball kommt überhaupt nicht in den Raum, sondern Gregoritsch klärt den Ball aus dem Strafraum raus und Döki kann da auch nicht hinkommen vor Gregoritsch. Und dann ist es in der Situation, mit der Wichtigkeit, die dranhängt an der Situation, ist es für mich ein zu schwaches Foul, um daraus einen Elfmeter zu machen. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Also ich will nicht sagen, es ist ein grober Fehler von Dinger. Du kannst ihn nach Regelwerk pfeifen, definitiv.
Ich sage, das ist kein Elfmeter. Das Ding ist, es ist schon ein Foul, aber es ist halt auch von Döki vorher ein Foul. Also auch Döki greift um Eggestein rum, Döki drückt Eggestein auch so ein bisschen mit seinem Gewicht runter. Und in einer Standardsituation, ne, ist es so normal, dass alle so ein bisschen klammern und ziehen und Dings, dass ich das auf keinen Fall gebe. Und dann kannst du danach sagen, okay, dann muss ich das andere, gebe ich dann, weil das dann halt doch ein Foul ist, aber das eine bedingt halt das andere. Nur weil Döki sich mehr oder weniger regelwidrig durchsetzt, greift Eggestein zu quasi, oder muss Eggestein so viel ziehen und hängt sein Gewicht da dran. Und das ist dann was, wo ich sage, beide arbeiten genug, also Eggestein arbeitet mehr mit den Armen, aber beide arbeiten mit den Armen, ich lasse das laufen, weil sonst müsste ich genau genommen eigentlich das Stürmer vollpfeifen. Und
ist halt zu unklar falsch, als dass das VAR korrigiert wird.
Ja.
Aber wir sind uns einig, dass es den Elfmeter nicht gibt, wenn er nicht pfeift, oder?
Nee, bestimmt nicht. Und es ist halt einfach dumm. Also lass die Finger weg. Also es ist, das ist das generelle Argument. Ich habe in der Schiri-Gruppe einen, schöne Grüße an Manfred, wird das niemals hören. Der sagt immer, lass die Finger weg, dann passiert's nicht. So, das ist sein Standardargument bei so Themen. Und das stimmt halt in dem Fall. Also der Ball kommt nicht zu dir, Gregoritsch ist in der Position, lass die Finger weg. Es ist unnötig, was du machst. Also es ist für mich kein Elfmeter und trotzdem ein klarer Fehler von Eggestein, ihn so einzuladen, darfst du nicht machen, das ist einfach dämlich. Einfach unnötig.
Yes.
Dazu möchte ich noch ergänzen, Gregoritsch in der Situation macht er alles gut. Vor dem ersten Eggestein-Foul, das zu dem Freistoß führt, komplett bescheuerter Ballverlust von Gregoritsch. Also, ich weiß nicht, was er machen wollte. weil das, was so aussah, was er tut, hatte gar keinen Sinn ergeben für mich. Er musste einfach nach außen auf, ich glaube, Weißhaupt war außen, einfach rauslegen, der läuft wieder in die Tiefe und dann kriegst du einen Angriff da. Also, ja, also der Ballverlust, der in diese Situation führt, ist auch schon einfach Unsinn. Ja.
Ja, und dann ist
diese hast du die Situation, dass halt beim Elfmeter möchtest du oder soll ich?
Ja, also es ist, dieser Elfmeter ist halt wirklich emotional dann zusammenfassend alles, was in diesem Spiel passiert, weil Volland schießt, Atubolu ist dran, denkt ihn an den Pfosten, ich habe schon mit allem, was in meiner Lunge war, gejubelt. Und dann springt der Ball zu Haberer. weil kein Freiburger mitläuft. Also kein Freiburger.
Eggestein.
Und muss dir tatsächlich. Muss
ja, aber also Eggestein steht schon sehr daneben. Also ja. Es gibt bei Elfmeter bestimmt keine Zuordnung, wer mit wem laufen muss. Aber Eggestein steht wirklich einen Meter neben Haberer. Haberer läuft und Eggestein halt nicht.
Ja.
Und deshalb fällt dieses Tor.
Darf niemals passieren. Und dass es ausgerechnet Haberer ist, der den Ball ins leere Tor reinschießt, ist dann, ich habe gar keine schlechten Gefühle für Yannick Haberer. Aber in dem Moment hat es mich dann trotzdem genervt, weil ich dachte, er hätte es nicht vor 2 Jahren ein entscheidendes Tor in Berlin machen können, anstatt die Latte zu treffen. Immerhin ist es gut, dass manche ehemalige Freiburger erst ihre Tor treffen können. Mit lieben Grüßen nach Augsburg. Ich war maximal geknickt einfach. Es war wirklich hart.
Ja, es war halt wirklich sehr, sehr eklig irgendwie, weil, also zum einen muss ich dazu mal sagen, ich hasse dieses, du darfst nicht gegen deinen Ex-Club jubeln, weil, ja, Haberer hat sogar lange bei Freiburg gespielt, aber er spielt jetzt halt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr bei Freiburg und er hat halt gerade seinen Verein, für den er spielt, der ihn seit 2 Jahren bezahlt, in der 92. Minute in den direkten Klassenerhalt geschossen.
Haben sich da Leute beschwert?
Ja.
Wirklich?
Vor allem im Privaten, ja. Oh, krass. Aber also das ist Thema tatsächlich gewesen, dass Haberer das dann sich dann so euphorisch, also er jubelt ja wirklich extrem euphorisch. Also er rennt in die Kurve, schreit, fällt danach auf die Knie. Also ist schon, wenn man ohne Emotionen drauf guckt, ein sehr krasser Jubel dafür, dass er gerade sein Ex-Team und auch seinen langjährigen Trainer so aus der Karriere rausgeschossen hat, quasi. Aber in der Situation halt super verständlich, dass er da
so eine krasse
Emotion hat. Also
eine Saisonabstiegskampf ist so krass emotional. Ja. Also, dass da dann alles rausbricht.
Also, ich glaube, jeder Freiburger in der Historie hätte bei so einem Treffer auch so gejubelt, egal gegen wen und egal, wo er vorher gespielt hat.
Safe.
Also, ja. Ja, Atuolo auch wieder überragend. Auch technisch gut pariert. Ich war mir erst unsicher, ob er ihn berührt hat, weil das halt irgendwie so chaotisch war und ich dann beim Relive nicht hingucken konnte, weil ich noch das Tor schreiben musste und auch meinen Spielbericht umschreiben musste und den ich vorher wegen des Dorntors schon umgeschrieben habe. wie das halt so kommt. Hab dann die Formulierung, die ich gerade rausgelöscht habe, alle wieder reingeschrieben. Ich war schon... Ich glaube, dass ich gearbeitet habe, hat viel Frust so ein bisschen weggenommen, weil ich mich halt auf die Arbeit konzentrieren musste.
Same.
Und dann kann ich wenn bei der BZ kannst du ja immer noch deine Emotionen rauslassen, wenn du für neutral tickerst, das ist ja immer noch ein bisschen schwieriger. Aber also mir war klar, dann mit dem Tor war dann auch klar, obwohl der SC dann danach halt nochmal so 1-2 Offensivaktion gestartet hat, das ist halt vorbei, da passiert nichts mehr. Ja. Union hat auch, glaube ich, nochmal zwei gelbe Karten gezogen für Zeitspiel und beides Zeitspiel. Also es war klar, das ist vorbei. Also Freiburg hat auch, du hast auch nach diesem
Tor... Es gab Tor noch einen Dornabschluss noch, 94. Den er nicht voll trifft, so aus 16 Metern. Den fängt dann Renault so sicher ab, der kommt zu flach auf ihn.
Also ich würde jetzt behaupten, ich habe kein genaues Gesicht im Kopf, vielleicht hat Dorn vielleicht gerade ein anderes Gesicht gehabt, aber zumindest so von dem Eindruck, den ich vom SC in diese Situation hatte, kein Freiburger hat in dem Moment daran geglaubt, dass du noch ein Tor schießt oder geschweige denn 2, mal ganz davon abgesehen, aber also kein Freiburger hat das Gefühl gehabt, da geht noch was in den letzten Minuten.
Yes, so sollte es dann auch kommen. Und so verpasst der SC in einer Saison, in der man ab dem 4. Spieltag nicht mehr schlechter als 8. war in der Tabelle, am Ende dann doch diesen 8. Platz erst am 34. Spieltag und wird 10. Saison insgesamt Revue passieren lassen werden wir noch. Man kann trotzdem jetzt, also man kann nicht sagen, man wurde um eine verdiente Europateilnahme gebracht, aber ich glaube, das hätte auch keiner im Tabellenmittelfeld sagen können.
Also das Ding ist halt, man hat es genauso wenig verdient wie alle anderen, aber ich hätte jetzt behauptet, man hätte es. Es tut weh. Ja, es ist. Heidenheim spielt schon für die Verhältnisse eine überragende Saison. Aber Heidenheim war über die Saison nicht die bessere Mannschaft als Freiburg. Also, obwohl Freiburg wirklich so viele Schwierigkeiten hat und so. Also, es ist schon bitter, dass Freiburg wirklich jetzt im Endspurt so komplett die Kräfte ausgegangen sind und man halt seit 5 Spieltagen nicht mehr gewonnen hat und dann halt Europa sich noch nehmen lässt. Bremen sowieso nicht. Bremen gefühlt die ganze Saison im Abschiedskampf. Also, wenn man Bremern zuhört, wäre Ole Werner 500 Mal gefeuert worden die Saison. Da gab es ganz, ganz üble Worte, die man dazu tatsächlich gehört hat. Also, die haben auch keine gute Saison gespielt. Also, Freiburg hätte schon in dieser wirren Konstellation eigentlich Europa verdient gehabt, würde ich behaupten. Oder sagen wir so, man hätte einen Top-8-Platz verdient gehabt, nicht Europa. Ja, ist halt scheiße gelaufen.
Yes, hast du noch Einzelspiele, über die wir nicht so viel gesprochen haben, die du noch rausheben möchtest?
Wir haben so ein bisschen angesprochen, mir hat Höfler echt nicht gefallen. Auch in der Arbeit gegen den Ball nicht so gut. Also es war eins in der schwächeren Spiele. Eggestein offensiv auch nicht so gut gefallen. Gegen den Ball war es okay, bis auf diese Torsituation, finde ich. Beide Torsituationen, wenn man es ehrlich, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ich hatte nur im Kopf, dass er beim zweiten verkackt hat, aber beim ersten ja auch. Du hast vorher schon angesprochen, und es passt auch zur Zeitmarke quasi, weil es war nach dem Spiel. Jannik Keitel hat vor der Kurve geweint. Und ich habe es nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich habe ausgemacht, aber ich habe danach Clips davon zugeschickt bekommen. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich glaube, er ist kein gelernter Innenverteidiger, aber ich glaube, er hat in diesen Spielen wirklich so vieles gezeigt, was mir gezeigt hat, ich hätte diesen Jungen so gerne weiter in Freiburg gesehen. Sportlich, menschlich sowieso. Und er ist tatsächlich über eine längere Zeit jetzt verletzungsfrei geblieben. Also, längere Zeit ist auch sehr relativ. Also, ich weiß nicht, wie viele Spiele es am Ende waren. 6, 7 oder so. Könnte aber auch schon ein neuer Rekord sein. 6, 7 Spiele, Startelf ohne Verletzung. Wie viele waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 sogar. 8 Spiele ohne Verletzung, Startelf. Plus, nee, stimmt nicht. Rückspiel Lance hat er gefehlt, ne?
Ja. Ja, aber
trotzdem. Aber also er hatte davor schon mal Spiele und hat es kurz verletzt und dann diese 8 Spiele am Stück Startelf. Also er hat schon gezeigt, dass er auch konstant kann und das hat, aber ich sag mal, wenn er noch nicht in Stuttgart unterschrieben hätte, hätte er vielleicht auch einfach verlängert.
Ich denke auch, ja.
Also offiziell ist noch nicht. Stuttgart hat heute angefangen, die haben ja 3 ablösefreie Transfers eingetütet. Heute mit Walter Mader angefangen. Hat mich auch ein bisschen Sorge gemacht. Ich weiß, du magst ihn nicht, ich hätte ihn gerne in Freiburg gesehen. Hm. Gehe davon aus, morgen oder übermorgen dürfte dann Keitel auch schon fix werden. Oder offiziell werden fix, ist es schon meines Wissens nach. Und auch dem, was man sonst von überall hört. Ja, sehr, sehr schade, dass Jannik Keitel geht. Hat wirklich wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sowohl gegen den Ball als auch mit Ball tolle Akzente gesetzt. Und ich hätte wirklich, wirklich gerne eine Dreierkette gesehen. Ginter, Keitel, Lienhardt. Ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr fun gewesen, weil es wirklich unfassbar viel Spielstärke mitbringt.
Ja, die Keitel-Szenen taten mir auch sehr weh. Es ist einfach wirklich, wirklich schade, dass also einmal natürlich überhaupt, dass er geht, weil ich ihn schon immer sehr sympathisch fand, aber dass jetzt die letzten Wochen auch noch so waren, dass es so weh tut, dass er jetzt geht, dass er sich jetzt so festgespielt hat beim SC.
Also man hat halt im Winter so die Situation gehabt, wo auch die Gerüchte kamen, dass es zu Stuttgart geht. Ja, es ist gerade Stuttgart, ist halt für viele Freiburger wahrscheinlich bitter, aber, und er ist ja auch ein Freiburger Junge, also ist ja auch in Freiburg die Fußballschule lange durchlaufen und so. Aber es war halt wirklich so, er hat so viele Verletzungen gehabt und hat sportlich einfach nie so richtig Fuß fassen können und eine Luftveränderung tut ihm gut und dann wird er sich vielleicht irgendwie reinkämpfen oder halt auch nicht. Und in Freiburg hat er aber sportlich halt wenig Lücke hinterlassen, stand Winter. Und jetzt aber halt schon. Also klar, ja, der Stammplatz ist für ihn immer noch nicht da jetzt irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass alle wieder fit werden. Aber er hat gezeigt, dass er sportlichen Wert haben kann, der Freiburg dann jetzt halt wegfällt. Was bitter ist.
Yes. Spiel des Spiels ist, glaube ich, relativ einfach. Das machen wir aber gleich. Ich will noch kurz auf einer positiven Note enden mit einem Spieler, der gar nicht gespielt hat. Aber Max Rosenfelder war das erste Mal für die Profis des SC Freiburg im Kader. Nach einer sehr langen, von Verletzungen geprägten Zeit über die letzten Monate und Jahre, wenn man ehrlich ist, hoffe ich einfach, dass das ein Vorzeichen dafür ist, dass er vielleicht eine gesunde Sommervorbereitung und eine gesunde Saison 24, 25 hinbekommt. Weil den mag ich so gerne. Das
ich habe keine Ahnung, ob es für die Bundesliga reicht. Das können wir beide nicht seriös beurteilen. Aber die Anlagen sind auf jeden Fall da und ich freue mich für ihn als Menschen einfach sehr, 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 dass er es jetzt erstmal in den Bundesliga-Kader geschafft hat.
Der hat die letzten 3 Jahre, ich habe jetzt nur kurz Transfermarkt aufgemacht, die letzten 3 Jahre über 500 Tage verletzt gefehlt. Also über die Hälfte der letzten 3 Jahre war er verletzt. Mit Patellasehne war jetzt Patella-Spitzensyndrom, war, glaube ich, die offizielle Aussage fürs letzte Saison. Davor auch Knie gehabt und Sprunggelenk. Also da war er wirklich lange raus, muskuläre Probleme auch immer wieder gehabt. Also das war wirklich sehr, sehr bitter. So das Klassische, wo man eigentlich sagt, okay, Körper vielleicht nicht für Fußball gemacht, aber hat jetzt wieder 2, 3 gute Spiele in der U23 gemacht und mir da auch gut gefallen. Profidebüt. Ich hoffe, er kann jetzt wirklich verletzungsfrei bleiben, weil, und da traue ich mir mehr zu als dir, als du dir, das Potenzial hat er definitiv. Also das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Spieler. ZTV, RIV, RV spielt stark, kann da schon mit reinstoßen. Ich weiß nicht, ob er jetzt halt direkt, also vielleicht ist das dann auch ein Kandidat, wenn er fit bleibt, den man verleihen kann, aber ich glaube, ich würde ihn sogar im Kader behalten, um ihn einfach auch gesundheitlich fix aufzubauen. Kommen wir dann bestimmt gleich zu, wie der Kader aussieht, aber das ist ein Spieler, der wirklich mir sehr, sehr gut gefällt, sich definitiv durchsetzen kann. Für mich eine absolute Szene, die auch diese Saison für mich im Kopf bleibt, ist, wie er eingewechselt wird wieder zum ersten Mal und Philipp Fahner ihn mit tränenden Augen umarmt an der Seitenlinie. Also das war sehr, sehr süß. Freiburger Junge, in Freiburg geboren wirklich. Und seit 10 Jahren jetzt schon. Der ist 21, seit er 11 ist beim SC in der Jugend. Also würde mich sehr freuen. Leben. Ja, würde mich sehr freuen, wenn er jetzt fit bleibt und wirklich mal ein bisschen auch einfach sich entwickeln kann, weil er seit wirklich 2 oder 3 Jahren so diesen Stand hat. Wenn er jetzt noch den einen Schritt geht, könnte er ein Rotationsspieler in der Bundesliga sein. Das ist wirklich immer so diesen einen Schritt davor. Aber verletzungsbedingt konnte er den die letzten 3 Jahre wirklich nicht gehen.
Yes, ein letzter Schwenker zum Spiel. Spieler des Spiels sind wir uns einig, oder? Weil ich habe jetzt von allen Atubulo bekommen und ich würde auch Atubulo nehmen und ich vermute du auch.
Ja.
Also, der 2 Elfmeter hält, ne?
Ja, also es war ja nicht nur die 2 Elfmeter. Also er hat im Spiel tatsächlich erstaunlich wenig gemacht, muss ich sagen. Also weil halt die Abwehr relativ hoch aufgerückt war. Aber im Tor keinen Fehler gemacht, alles perfekt gemacht, 2 Elfmeter gehalten. Wie kann so jemand nicht Spieler des Spiels sein?
Yes. Damit machen wir das Spiel und zumindest die SC-Saison 23/24 mal fürs Erste zu. Und aus gegebenem Anlass, da wir gleich noch ein bisschen vorausschauen wollen, wie der Kader für die nächste Saison aussieht, werden wir jetzt kurz über die Leihspieler sprechen dieses Wochenende. Und ich starte da mit Hugo Siquet, der mit Cercle Brügge 2-1 gegen Union Saint-Gilloise verloren hat, als Rechtsverteidiger durchgespielt. Robert Wagner mit Fürth zum Saisonabschluss 2-0 gegen Schalke gewonnen. Der hat auch durchgespielt, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, von dem, was ich gesehen habe. Und bei Wagner vielleicht interessant, der wurde als einziger der Fürther Leihspieler, die hatten ein paar diese Saison, nicht verabschiedet vor dem Spiel. Und es gibt da auch Gerüchte drum, dass die Leihe vielleicht nochmal um ein Jahr verlängert wird. Ich dachte, können wir vielleicht an der Stelle, dass die Kehl würde ich seine Interviewaussagen gleich besprechen und über die nächste Saison sprechen. Aber da es jetzt bei Wagner so konkret danach aussieht, dass er nochmal ein Jahr bleibt, ich dachte eigentlich, dass man ihn schon vielleicht nochmal verleiht, aber eher zu einem Bundesligisten. Bist du auch ein bisschen überrascht?
Ja, ich hatte ihn auch eher weiter oben gesehen. Ist die Frage halt auch, was Freiburg für zutraut. Also mein Gedanke ist so, du musst eigentlich muss er jetzt zu einem Team, wo er entweder wirklich lernt zu fighten und auf das Bundesliga-Niveau zu kommen, oder du musst ihn in ein Team bringen, wo er wirklich viel spielen kann, wo er, also im Sinne von viel den Ball hat, wirklich aktiv Spielgestaltung nochmal ein bisschen zusätzlich lernen kann, was ja bisher noch so ein bisschen sein Problem war in der, beziehungsweise kommt auch so ein bisschen darauf an, was man ihn sieht. Ich persönlich bin ja, er hat bei Fürth eher in der defensiveren Sechserrolle viel gespielt. Ich persönlich bin eher der Meinung, er wird langfristig eher die Achterrolle spielen. Und sehe ihn da ein bisschen besser, aber es fehlt auf jeden Fall so ein bisschen dieses Spielerische und ich glaube, da müsste er bei einem starken Zweitligateam, wenn dann spielen. Wenn man Fürth so einschätzt, vielleicht ist es das. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, vielleicht ist sogar interessant, Kiel, die Philipp Sander verloren haben. Ich glaube, das ist eine Rolle. Auch Sander ist auch eher ein Achter, der aber auch viel Sechs gespielt hat. Ich glaube, die Rolle vor der Dreierkette in Kiel könnte sehr gut passen. St. Pauli wird Kemlein jetzt abgeben, eventuell Hartl verlieren. Ich glaube, da hätte er auch sehr gut als Leihkandidat reingepasst. Ich glaube, es gibt viele Teams im unteren Bundesliga-Bereich, die sich eigentlich so einen Spieler aktuell gerne holen wollen, müssen, dürften. Wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das faktisch jetzt gerade korrekt war, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bin gespannt, ob er am Ende in Fürth bleibt oder nicht. Ich glaube, es wäre nicht gut für seine Entwicklung, wenn er es tut. Aber andererseits, Freiburg setzt er auch gerne auf Konstanz, und dass er in dem Umfeld halt sich gut entwickelt hat und gut funktioniert hat, ist vielleicht auch ein Hintergedanke, dass man sagt, man möchte ihn da behalten und eben nicht in ein neues Umfeld werfen. Weiß man nicht so genau.
Man hat zwei Szenarien. Nicolas Höfler war 2 Jahre in Aue. Lino Tempelmann war 2 Jahre in Nürnberg. Eins hat super funktioniert, eins nicht so. Was nicht so super funktioniert hat, war Kevin Schlotterbecks Wochenende. Der hat nämlich mit Bochum 4-1 in Bremen verloren und wie wir wissen, dadurch den 16. Platz von Union Berlin übernommen. Die spielen jetzt noch 2 Spiele Relegation. Schlotterbeck, ich habe jetzt hier nur Sofascore offen. Wenn man sich da nur sein Spiel anguckt, war das ein herausragendes Spiel, nämlich 13 von 15 Zweikämpfen gewonnen. Super gute Defensivstatistiken, aber du kriegst halt als Abwehrspieler 4 Gegentore, dann wird er kein fehlerfreies Spiel gemacht haben. Genau, da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Wir wollen nämlich jetzt, also Kimberly Sack, wir haben nochmal nicht im Kader. Wir wollen nämlich jetzt ein bisschen drüber sprechen, weil wir uns eben bei der Saisonanalyse wirklich drauf konzentrieren wollen, was so die Saison passiert ist. Und weil, wenn wir die in 2 Wochen aufgenommen haben, es sehr wenig Sinn machen könnte, vielleicht schon in die Zukunft vorauszuschauen, weil vielleicht bis dahin schon was passiert ist. Zum heutigen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen drüber sprechen, was diesen Sommer so passieren könnte im Kader. Und vielleicht wollen wir kurz damit anfangen, also Dingschi und Osterhage offensichtlich schon fix, dass sie dazukommen. Wollen wir kurz zu Beginn über die Situation von Hugo Sikir und Kevin Schlotterbeck sprechen? Was denkst du da, was so passieren wird mit deren Rückkehren?
Bei Kevin Schlotterbeck ist es ein bisschen schwierig einzusehen, weil ich glaube, er würde eigentlich gerne in Bochum bleiben. Es gab zuletzt auch Gerüchte, dass Union Berlin ihn gerne halten wird. Ich kann mir vorstellen, dass das auch die Reihenfolge ist, quasi. Wenn Bochum oben bleibt, wird es wahrscheinlich eher Bochum. Ansonsten geht er vielleicht zur Union. Ich sehe seine Zukunft in Freiburg nicht, weil Freiburg, also ich, das Problem ist, was ich jetzt habe, ist, wir wissen nicht, was Julian Schuster macht. Wenn Julian Schuster sagt, wir spielen Union Ball 5-3-2 hinten rein und dann kann Kevin Schlotterbeck sehr gut funktionieren, egal, also selbst in der Viererkette kann er dann funktionieren, das hat er in Bochum halt auch gezeigt. Wenn du eine tiefe Linie spielst, kann er auch als Innenverteidiger funktionieren. Aber wenn du so hoch spielst, wie Freiburg es tut und gerne das Spiel macht, dann ist das Tempo einfach nicht ausreichend, um die Tiefe zu sichern. Und dann hat er einfach keine Chance. Also er hat sowieso Schwierigkeiten an Ginter und Lienhardt, gegen Ginter und Lienhardt auf Spielzeit zu kommen, glaube ich. Aber auch generell nicht. Und ich kann mir dann einfach nicht vorstellen, dass er auch einfach nochmal sagt, dass er das möchte. Also er hat ja letztes Mal seinen Vertrag verlängert und ist geblieben und war dann enttäuscht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das nochmal riskiert. Zumal ich glaube, gerade wenn Bochum eine Option ist, die räumliche Nähe zu Nico, die sind ja doch sehr gut befreundet, die beiden Brüder, tut ihm auch gut. Also ich hatte das Gefühl, dass ihm auch, es war jetzt nur so eine Wahrnehmung von der Stimmung so um den Platz, das war natürlich auch mit Spielzeit in Bochum verbunden und so, aber ich hatte das Gefühl, seit er in Bochum war, ist er auch ein bisschen glücklicher so von der generellen Wahrnehmung. Was vielleicht auch viel mit Nico zu tun hat, weil die ja schon auch viel gemacht haben früher zusammen. Von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kevin in Bochum bleibt, wenn sie den Klassenerhalt schaffen.
Yes, Sikir wolltest du, glaube ich, noch sagen.
Stimmt, Hugo Sikir, ich gehe davon aus, er wird zurückkommen. Wie man hört, würde sich Julian Schuster gerne ein Bild von ihm machen. Kann ich nicht sagen, was dann passiert. Also ich persönlich bin immer noch großer Fan. Er hat sehr gute Spiele gehabt bei Cercle Brugge. Er hat sich in die belgische Nationalmannschaft gespielt, hat dann auch, das gehört dazu, er hat dann auch in der Nationalmannschaft sowohl U21 als auch bei den Profis gezeigt, dass er eben nicht nur dieses Cercle spielt. Cercle, also der hat, man muss dazu sagen, wer es nicht verfolgt, Hugo Sikir hat bei Cercle Brugge pro Spiel nicht so viele Anteile, dann immer so 30, 40 Pässe und davon kommt die Hälfte an, weil er jeden Ball einfach gefühlt, wir haben in der Zugangsfolge viel drüber, über seine Passtechnik und seine Flankentechnik gesprochen, die viel an Trent Alexander-Arnold erinnert, und er wirklich legt einen Ball nach dem anderen hinter die Kette und dann kommen von 15 Flanken pro Spiel kommen zwei durch und davon geht eine rein und dann sieht's nach einem geilen Spiel aus so. Aber er hat gezeigt, also ich habe jetzt gerade aufgemacht, Belgien U21 gegen Spanien U21 hat er für die U21 von Belgien 85% Pässe angebracht in 50 Ballaktionen. Also er kann schon auch sauber spielen. Der hat das nicht verlernt, auch wenn er es bei Cercle anders gemacht hat. Und ich glaube, so ein Spieler hätte Freiburg diese Saison manchmal ganz gut getan. Auch wenn du nicht so direkt den Flankenabnehmer hast, einfach dadurch, dass er flach spielt, ist es auch für kleinere Stürmer gut abzunehmen. Oder viel flach spielen kann mit seiner Technik. Und dann einfach dieses brutal einfach scharf in den Strafraum reinkloppen und dann schauen, was passiert, wenn halt nichts funktioniert. Ich glaube, das hätte Freiburg situativ schon ganz gut getan. Bin gespannt. Ich kann mir immer noch sehr, sehr gut vorstellen im Freiburger Spiel. Ich sehe Szenarien, in denen er spielt. Ich sehe aber aktuell noch nicht, dass Freiburg sich im Spiel so umstellt, dass er spielt. Wie eben gesagt, wir wissen nicht, was Schuster macht.
Ich glaube aber halt diese, dass er zumindest erstmal ins Training kommt, ist schon mal ein gutes Zeichen für mich, weil ich halt so ein bisschen die Befürchtung hatte immer, ich wusste, ob halt irgendwas vorgefahren ist zwischen ihm und Trainerteam. Und wenn es das wäre, dann wäre mit dem so wenig veränderten Trainerteam wahrscheinlich die Tür einfach zu gewesen in Freiburg. Und da es das nicht ist, scheint es eine rein spielerische Entscheidung gewesen zu sein, dass er unter Streich nicht gespielt hat. Und dann wird man halt tatsächlich einfach schauen, ist die Weiterentwicklung bei Cercle so real? Also sieht man die da auch in Freiburg im Training? Passt er in Spielsystem und so weiter? Gerade Spielsystem ist ja so, hast du gerade erwähnt, wir wissen es nicht so richtig. In meinem Kopf ist Freiburger Kaderplanung jetzt geprägt von 12,5 Jahren Christian Streich, deswegen plane ich in meinem Kopf immer noch alles für ein 4-4-2. Aber vielleicht mache ich das auch völlig unnötig.
Ja, also es ist halt super schwierig zu sagen, ob er passt oder nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass er eine Chance bekommt. Ich freue mich schon wieder auf die ersten Testspiele. Und vielleicht ist auch Julian Schuster einfach offen in dem, was er macht. Ne? Also es kann ja auch sein, dass er einfach sagt, okay, ich schaue mir dann halt an, wer da ist. Und man hat sich ja jetzt situativ schon verstärkt mit coolen Elementen. Und dann schaue ich mal, was ich daraus bastel. Man wird bestimmt so eine gewisse Idee haben, wo man hin will. Aber ich sag mal, Sikir ist ein Spieler, der da schon auch irgendwie reinpasst von den Grundzügen. Und dass man sein Spiel dann auch so ein bisschen daraufhin verändert, kann ich mir schon vorstellen. Es ist halt einfach schwierig zu sagen aktuell. Was man sagen muss, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn wir über Leihspieler gesprochen haben, Sikir hat sich in der Physis wirklich verbessert. Er kann es immer noch, und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte er auch bei Cercle in manchen Spielen, die ich gesehen habe, gerne machen können, ein bisschen mehr in Dribblings trauen und offensiv ins 1 gegen 1 gehen. Ich glaube, da muss er immer noch dran arbeiten. Aber defensiv scheut er Zweikämpfe nicht mehr, er schirmt nicht mehr so viel ab, sondern er kämpft auch mal rein, er tritt mal dazwischen. Das ist wirklich eine Entwicklung, die er bei Cercle gemacht hat. Cercle spielt auch sehr physisch, war eine sehr gute Leihstation, würde ich behaupten. Also hat er sich einfach in vielen, vielen Dingen sehr gut entwickelt. Und ich würde behaupten, das ist eine erfolgreiche Leihe, nicht nur, weil er eben in die belgische Nationalmannschaft gekommen ist. Und entweder er schafft es halt oder er wird wahrscheinlich zumindest im Verkauf dann einen Marktwert plus einbringen.
Yes, haben wir die zwei Leihspieler abgehandelt. Ansonsten ist glaube ich, dieser Kader, das ist ein offenes Geheimnis, sehr davon abhängig, was auf Abgängenseite passiert. Weil wir uns einig sind, dass jetzt ein Umbruch ansteht beim SC. Vielleicht nicht unbedingt diesen Sommer ein großer, aber über die nächsten 2-3 Jahre wird dieser Kader sehr anders aussehen, als er in den letzten 5 Jahren aussah. Weil diese Generation, die jetzt zusammen mit Christian Streich diesen Verein und die Profis sehr lange geprägt hat, einfach
naturgemäß daraus altert, Bundesligaspieler zu sein. Die Spatzen pfeifen es mehr als nur von den Dächern, dass Roland Scholler wahrscheinlich im Sommer den Verein verlassen wird, zumindest dass beide Seiten Interesse dran haben und kein Interesse dran haben, den Vertrag zu verlängern. Das hat der Kicker jetzt auch im morgigen Kicker, wie wir es jetzt heute aufnehmen, also am Montagskicker wird das nochmal drinstehen, dass Scholler wahrscheinlich den Verein verlassen wird.
Dann ist der heutige Kicker.
Das ist der heutige Kicker, was es rauskommt, ne? Ja. Also der Montagskicker. der Dienstagskicker, sorry. Es war ja Pfingstmontag. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Feiertage bringen mich immer raus.
Ach stimmt, deshalb, ja. Weil ich wollte gerade sagen, normalerweise kommt der Kicker doch montags raus, muss doch heute sein. Aber ja,
genau. Genau. Also da kann man sich wahrscheinlich drauf einstellen, dass, wenn es jetzt nicht wieder drauf rausläuft, dass es kein passendes Angebot gibt, aber kann ich mir kaum vorstellen.
Du hast halt mit auslaufendem Vertrag 24 Situationen, dass Freiburg im Notfall halt verkaufen muss.
Genau.
Und Freiburg hat es in der Vergangenheit ja oft so gemacht, dass man dann um 1-2 Jahre verlängert mit dem Agreement, ich verkaufe dich halt nächsten Sommer, aber das wird nicht passieren, weil Scholloy will wechseln, der SC will nicht verlängern. Es macht keinen Sinn zu verlängern. Also klar, du musst, also ich gehe zu 99,9% davon aus, dass leider Roland Scholloy nächste Saison nicht mehr spielt.
Yes, die größere Variable ist dann wahrscheinlich Litz Doan, bei dem der Kicker auch im Artikel schreibt, dass jetzt die Frage ist, ob er durch das Verpassen des europäischen Geschäfts den Verein verlassen möchte, weil er wahrscheinlich der eine Spieler ist im Kader, bei der dann dazugekommen ist, dass man sich für Europa qualifiziert hat und wo man auch sagen muss, okay, da sind die Ambitionen anhand der gezeigten Leistung zu Recht so hoch, dass man sich Gedanken drüber machen muss, ob er sagt, er möchte ohne Europa nicht bleiben. Bei ihm hat man den Luxus, dass man noch einen langfristigen Vertrag hat und wenn man ihn abgibt, wahrscheinlich eine ordentliche Ablöse dafür bekommt. Aber er wäre auch, glaube ich, nach der Rückrunde der Spieler im Kader, bei dem es offensiv am meisten Fantasie braucht, wie man ihn ersetzt bekommt.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Personalie, die sehr, sehr schwierig wird. Ja, du hast gesagt, also ich wollte gerade damit einsteigen, aber du hast es jetzt am Ende doch noch gesagt. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil Doan wirklich jetzt wieder so ein Spieler ist, der ist, also der war ja schon, als er gekommen ist, eigentlich besser, als man bezahlt hat quasi. Man hat, also es war wirklich ein sehr guter Deal, weil er halt bei HBP so eh nicht so richtig reingekommen ist. Aber jetzt ist er einfach an dem Punkt, du wirst ihn nicht ersetzen können, weil so viel, wie du bezahlen müsstest und vielleicht, also du kriegst wahrscheinlich genug Geld, um ihn auch adäquat zu ersetzen, aber so viel zahlt der SC halt nicht. Also man hat es ja bei letzten Sommer bei der Nonto-Debatte und Beltran und was weiß ich, wie die Namen alle hießen, gesehen, der SC hat einfach eine gewisse Grenze und mehr bezahlt man nicht. ich sehe gerade Patrick tanzen im Video, das seht ihr leider nicht, deswegen habt ihr nicht gesehen, warum ich gelacht habe. Stellt euch den Yonto-Dance von Patrick vor. Man hat einfach gesehen, der SC möchte gewisse Grenzen einfach nicht nach oben überschreiten, was in Ordnung ist und was ich okay finde, gerade wenn du jetzt halt Europa verpasst, ist auch klar, dass du einfach gewisse Summen dann eben nicht mehr bezahlst und auch einfach gewisse Spieler vielleicht kein Interesse haben, zu dir zu kommen, mal ganz davon abgesehen. Also genauso wie Doan vielleicht halt ein Interesse hat, woanders hinzugehen, haben dann die Spieler auf Doans Niveau auch nicht unbedingt das Interesse, zum SC zu kommen. Aber das Element sollte man vielleicht trotzdem irgendwie versuchen, wieder zu ergänzen. Dribbler über rechts, so ein bisschen klein-klein, der mal da reingehen kann und dann die Pässe spielt. Nicht so wie Grifo, ist er ein bisschen anders. Also die generelle Spielertypenbeschreibung würde bei Grifo und Doan vielleicht ähnlich aussehen, aber ich glaube, es ist doch relativ deutlich unterschiedlich.
Siehst du eine Welt, in der Weißhaupt das ersetzt?
Ich glaube, man hat es probiert situativ. Weißhaupt hat ja diese Saison immer mal wieder rechts gespielt, auch in Testspielen. Aber ich glaube, Weißhaupt ist nicht so firm auf dem rechten Flügel. Ich glaube, es könnte halt, und das ist ein Thema, zu dem ich jetzt gleich noch kommen wollte, bei der ganzen Umstellung ist halt die Frage, okay, wo geht das hin mit aktuellen Leistungsträgern, wie auch einem Vincenzo Grifo, der jetzt zuletzt eben, wir haben es vorher schon mehrfach angesprochen, nicht mehr ganz so gut gespielt hat. Man hat mit Muslia jemanden geholt, der ein ähnlicher Spielertyp ist, die Elemente ersetzen kann. Das heißt, da ist der Umbruch quasi schon gestartet. Da kann man, ich weiß nicht, ob Grifo, ich habe wirklich keine Informationen, ob Grifo geht oder ob er bleibt. Ich wüsste nicht, wohin er gehen sollte oder so. Aber ich glaube, Grifo ist, oder der SC ist jetzt an dem Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir holen jetzt Muslia und der wird möglicherweise bis höchstwahrscheinlich so ein bisschen Grifo zumindest auffangen sollen, was Grifo nicht mehr leisten kann. Ob er ihn wirklich adäquat dann ersetzen kann und ablösen kann. Möglich vielleicht auch nicht. Aber er soll auf jeden Fall diese Rolle so ein bisschen backuppen, dass man da eine zweite Lösung hat. Aber vielleicht sagt man auch einfach, wir wollen so ein bisschen davon weggehen. Wir wollen das ein bisschen anders spielen. Wir spielen Weishaupt links außen und der soll da eher so die Doan-Rolle, weil das kann ich mir vorstellen, dass Weishaupt als links außen dieses Doan-Element bringt. Spielt dann rechts vielleicht halt mit Sike offensiv. Sike eher die Günni-Rolle und Günther Makengo müssen sich dann ein bisschen zurückhalten, defensiver spielen oder so. Oh, ich glaube, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich glaube, ich möchte Günther niemals in einer LIV-LV-Hybrid-Rolle sehen. Ich glaube, wir haben es diese so einmal gesehen, es war schrecklich. vielleicht entwickelt er sich, ich weiß, ich habe Günthers Entwicklung ist so mystisch, vielleicht entwickelt er sich auch jetzt plötzlich zu einem überragenden LIV und spielt noch die nächsten 10 Jahre, ne? Also, wer weiß das. Aber ich würde behaupten, wahrscheinlich nicht, aber dann, also vielleicht geht man jetzt halt darin, dass man es in Anführungszeichen so ein bisschen spiegelt, dass man rechts mehr den Flügelläufer hat und links dann jemanden, der so ein bisschen reindribbelt und dann dahinter den LV, LIV, was auch immer hat, so wie es jetzt Kübler gemacht hat. Vielleicht spielt man auch was ganz anderes mit Flügelläufern auf beiden Flügeln irgendwie. Ich glaube aber, Weishaupt wird es rechts wahrscheinlich nicht werden. Und wenn man das so ähnlich weiterspielen will, wie man es jetzt gemacht hat, dann müsste da auf jeden Fall, ja, eigentlich auf jeden Fall jemand kommen, der so ein bisschen dieses Element ersetzt. Dingchi ist auch, ich finde Dingchis Dribblings underrated tatsächlich. Also ich glaube, er ist ein besserer Dribbler, als ihm viele zugestehen. Aber er ist trotzdem einfach ein ganz anderer Spieler.
Ja, ich habe dieses Segment eingeleitet mit dem Kaderanbruch, der ansteht. Und da passen eigentlich Schaller und Doan beide gar nicht so wirklich rein, weil die von der Altersstruktur her in ein langfristiges SC-Team reinpassen würden. Du hast jetzt Grifo angedeutet. Ich meine, es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber ich wollte die Namen vielleicht alle einmal ausgesprochen haben, die jetzt 30 plus sind oder nächste Saison die 30 erreichen werden. Das sind von den langjährigen SC-Spielern halt Kübler, Höhler, Günther, Höfler. Ich habe jetzt Höhler und Höfler mit Absicht nicht nacheinander genannt. Und Christian Günther, plus eben Vincenzo Grifo. Da wird es halt super spannend. Also, bei Streich klang so ein bisschen durch die Blume durch, dass er diesen Kaderumbruch nicht mehr moderieren möchte. Und da halt auch einfach
sein. Ich würde sogar behaupten, er hat es sehr aktiv gesagt.
Ja, also, richtig.
Im BZ-Interview sagt er, glaube ich, kann ich nochmal, also als Grund, warum er aufhört, dass er sich Gedanken gemacht hat, kann ich nochmal diesen Umbruch leiten? Kann ich mich da nochmal drauf einlassen? Und da sagt er dann halt, er spricht es nicht wörtlich aus, aber es ist halt klar die Begründung, warum er aufhört. Also die Antwort darauf ist ganz klar nein. Und genau. Streich spricht auch schon seit 2 Jahren von einem bevorstehenden Umbruch.
Genau. Und ich glaube, die zwei Stellen, an denen das am drastischsten ist, sind halt die zwei Stellen, die sein Spiel jetzt so krass ausgezeichnet haben über die letzten 5, 6 Jahre. Nämlich einmal der linke Anker mit Günther und Grifo, der jetzt nicht aufgebrochen wurde, auch in der Rückrunde nicht, nachdem Günther zurückkam. Und Höfler als absolut unumgänglicher Sechser im Zentrum. Und das sind beide Sachen, für die Freiburg Nachfolgelösungen finden muss in den nächsten Jahren. Und für mich ist halt super spannend, ob Schuster die jetzt, also diesen Umbruch auch so in der Spielweise des SCs und diese Konstanten, die nie weg waren, ob er die direkt zu Beginn sagt, er möchte sich's einfach machen und die Konstanten noch mit drin haben, oder ob er das halt direkt angeht. Das ist für mich so ein großes Fragezeichen, in die nächste Saison reinzugehen. Ich liebe Nicolas Höfler, aber wird Nicolas Höfler nächste Saison noch Stammspieler sein? Ich liebe den linken Anker über die letzten Jahre hinweg, aber sind Günther und Grifo die beiden, um die sich das restliche SC-Spiel rumstrickt, oder ist es halt nicht so? Und man schaut einfach, okay, man schaut von Grund auf, was macht man mit dem Kader, den man jetzt dann zusammenstellen wird? Und ich habe in meinem Kopf keine so richtige Antwort dafür. Hast du ein Gefühl, worauf es da rausläuft?
Ich würde bei Nicolas Höfler behaupten, man geht davon aus, dass er noch auf dem Niveau spielen kann eine Saison. Vielleicht weniger so durchspielend, wie er es jetzt gemacht hat, also wobei er ja auch durch seine vielen roten Karten und gelben Karten viel Pause bekommen hat, ungewöhnlich viel Pause bekommen hat, weshalb er dann doch immer wieder viel gespielt hat, aber ich glaube, man hat mit Osterhage jetzt jemanden geholt, der ein ganz anderer Sechser-Typ ist. Man hat immer noch die Option, einen Eggestein auf die Sechs zu ziehen, bin ich persönlich kein großer Fan von, weil ich glaube nicht, dass da seine Stärken liegen, aber der SC hat es ja immer wieder gemacht, von daher wird man da ja auch eine gewisse Idee drin sehen. Die Option Keitel fällt jetzt leider weg, dafür hast du die Option Engelhardt, wo man ja eine Rückkaufoption für 25 besitzt und ein Matching Right für 24, das heißt, sollte jetzt jemand Fortuna genug bieten, dass Engelhardt und Fortuna sagen, wir möchten das machen, dann kann Freiburg immer noch sagen, nee, wir holen Engelhardt für dasselbe Geld zurück. So zumindest meine Informationen und die Informationen der Medien, wie man so hört. Ich glaube, Sky hatten das berichtet und ich glaube, Bild und ich glaube auch Kicker sogar. Von daher ist davon auszugehen, dass es so stimmt. Man hat die Option Robert Wagner, der halt wahrscheinlich für 25 zurückkommt, wie wir gerade das Thema hatten, der noch ein Jahr kriegt. Also alles und auch Osterhage ist jetzt aktuell noch nicht auf dem Niveau, dass ich sage, der könnte jetzt sofort bei Freiburg Stammspieler werden. Weil ja, er war Bundesliga-Stammspieler jetzt und ja, er hatte auch sehr gute Leistungen, aber man muss halt auch realistisch sehen, die Mannschaft, in der Osterhage nicht unangefochten Stammspieler war, ist jetzt halt 16. geworden mit Bochum. Ne? Also das ist halt das Niveau, das er noch bringt. Er ist ein guter Spieler, ein tolles Talent und er wird sich auch gut entwickeln, aber auch der braucht noch seine Zeit. Und für mich spricht die komplette Planung auf der 6 dafür, dass du den Umbruch auf der 6 für den Sommer 25 planst. Wo du die Option hast, einen Engelhardt zu holen, wo du die Option, wo dann wahrscheinlich Osterhage bereit ist, um in eine Stammspielerrolle zu rücken oder innerhalb der Saison vielleicht schon und Wagner zurückkommt. Ich weiß gar nicht, was du sonst noch alles für Optionen für die 6 irgendwie haben könntest. Rüdlin wird es wahrscheinlich nicht mehr.
Eher nicht.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht spielt ein Marino bis dahin eine Rolle auf der 6, der in der U23 jetzt das letzte halbe Jahr immer mehr mitgespielt hat und richtig gut war. Wahrscheinlich eher nicht, aber ja, es gibt auf jeden Fall viele Optionen, die aber alle erst 25 greifen. Oder die alle erst für mich 25 Sinn machen. Deswegen würde ich erwarten, dass man Höfler für eine Saison noch als Stammspieler sieht. Vielleicht dann eben ein bisschen mit mehr Rotation mit einem Osterhage, mit Eggestein auf der 6, mit Röhl dann daneben. Gibt ja viele Optionen. Das Gerücht, was jetzt neulich kam mit dem Franzosen, ich habe den Namen vergessen.
Joris Schotter.
Ja, habe ich nichts zu gehört, würde ich persönlich aber als sehr unrealistisch ansehen. Freiburg hat so viele Eisen für die Sechserposition gerade im Feuer, es wäre kompletter Unsinn, jetzt für, er hat einen Transfermarktmarktwert von 10 Millionen, ich weiß nicht, was er am Ende kosten würde. Das Investment wäre für mich ziemlicher Quatsch.
Yes.
Ach so, linke Ankerposition.
Ja, linke Ankerposition.
Ich habe mich voll darauf festgelegt. Ich habe es gerade schon gesagt, also ich glaube, Muslia ist halt jemand, den man jetzt erstmal als Option hat. Für die offensive Rolle, Weishaupt ist eine Option, wenn du umstellen willst. Wie gesagt, ich glaube, also Weishaupt ist auf jeden Fall niemand für die Grifo-Rolle. Da bin ich mir relativ sicher, weil das hat man mehrfach probiert und es hat mehrfach nicht funktioniert. Und wenn Weishaupt dann wieder in seine gewohnte Rolle über den Flügel gekommen ist, also Weishaupt ist auch Rechtsfuß, auch auf links, spielt auch invers, zieht auch gern zur Mitte, aber Weishaupt zieht gerne erst in die Tiefe und dann zur Mitte und Grifo zieht ja gerne erst in die Mitte und von da in die Tiefe auf den Strafraum drauf. Ich hoffe, es war verständlich für Menschen, die sich nicht so intensiv mit Taktik beschäftigen. Also Grifo geht früh ins Zentrum und Weishaupt erst sehr spät und das merkt man halt schon deutlich. Doan geht ja auch im Vergleich zu Grifo relativ spät ins Zentrum. Scholler geht sogar noch später ins Zentrum, obwohl er auch von rechts gerne ins Zentrum arbeitet. Ja, worauf ich hinaus? Genau, man hat Optionen für links auch mit Muslia, mit Weishaupt, muss da aber halt auch schauen, wie sie passen. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie rechts tatsächlich. Also man hat mehrere Optionen, mehrere Eisen jetzt im Feuer und muss jetzt schauen, welche Option davon sich durchsetzt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man jemanden holt im Sommer noch, der rechts wie links kann. Weil du halt mit Dingchi auch wieder einen richtig guten für rechts hast, der eventuell sich auf die Stammspielerposition schieben könnte. dass du dann jemanden hast, der sollte Doan gehen, du holst jemanden für rechts, der auch links kann, der dir dann da nochmal eine neue Option gibt, so ähnlich wie man es halt jetzt mit Osterhage im Zentrum gemacht hat. Auf der linken Defensivseite würde ich behaupten, muss auf jeden Fall was passieren. Ich weiß, dass Alex Konecny das anders sieht auf jeden Fall. Der ist mit Makengo sehr, sehr glücklich. Ich glaube auch, dass Makengo ein cooles Talent ist. Und ich halte auch viel von Kenneth Schmidt, wobei ich den klar als Innenverteidiger sehe und nicht als Linksverteidiger. Wir haben über Ezekwem vorher schon ganz kurz geredet. Der hat halt wirklich die Situation, dass er mit Verletzungen und dem Ausfall in Paderborn jetzt wirklich, Paderborn, ja. Genau. Jetzt wirklich einfach sehr lange schon stagniert, den sehe ich da auch nicht. Ich glaube, da muss was passieren. Ich habe schon vor der Saison dafür plädiert, dass ich dazu tendieren würde, jemanden zu holen, der Innenverteidiger und Linksverteidiger kann. Maxi Wöber, den Gladbach ausgeliehen hat, hätte ich für eine 500.000 Leihgebühr als sehr sinnvolle Leihe für die Saison gesehen und im Nachhinein würde ich behaupten, hatte ich recht, aber es gibt auch viel, das möchte ich jetzt nicht besserwischerisch sein, es gibt auch viele Takes zum Kader, die ich nicht recht hatte. Aber das ist tatsächlich was, wo ich auch jetzt noch sage, das würde Sinn ergeben. Jemanden, den du in der Innenverteidigerrotation mitspielen kannst, der dir möglicherweise aber dann eben die Zukunft auf links erstmal stellt. Ähnlich wie Makengo die Rolle jetzt hat, aber wir haben heute über mehrere Fehler von Makengo gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Makengo mit Ball nicht so viel bringt. Und er ist für sein Alter schon weit und er kann bestimmt auch noch langfristig zu einem guten Bundesligaspieler werden, aber aktuell ist er es einfach nicht.
Ja, ich würde vielleicht sogar eher andersrum argumentieren, dass man vielleicht sogar jemanden braucht, dessen Hauptrolle die Innenverteidigung ist, weil man wahrscheinlich in den Saisonstart mit Günther und Makengo und allgemein über die Saison 24-25 mit Makengo und Günther ganz gut durchkommt. Dass die Kaderrolle aber langfristig super wichtig ist und dass man halt für den Saisonstart dringend einen Innenverteidiger bräuchte, gerade wenn Kevin Schlotterbeck nicht bleibt, weil Ginter und Dienert halt beide so ein bisschen Fragezeichen sind, Kenneth Schmidt und Rosenfelder Soße Fragezeichen sind, man die Innenverteidigung aber auch nicht überfrachten sollte, weil halt so viele Spieler zurückkommen, potenziell mit Stammplatzanspruch. Und es dann halt schon cool wäre, einen Kaderspieler zu haben, der von Anfang an in der Innenverteidigung hilft, langfristig aber auch eine spielbare Option links hinten ist, damit du dem Spieler auch ein Out bietest, sozusagen, wenn Ginter und Dienert zurückkommen, hey, da kannst du dich auch festspielen. Ja, ist schwierig, aber die Rolle ist halt, du musst erstmal jemanden finden für sowas.
Ich möchte an der Stelle einen Vergleich ziehen, der bitte, also das ist wirklich auf die Rolle gemeint. Manchester City spielt es aktuell so mit Guardiol und Nathan Ake, die beide gelernte Innenverteidiger sind, die auch Linksverteidiger spielen können, und rotiert extrem viel durch. Die Spieler die Innenverteidiger haben alle so 25 Saisonspiele oder so in der Premier League gemacht, obwohl die in der Premier League ja sogar 38 haben, weil Pep Guardiola einfach sehr, sehr viel rotiert in der Innenverteidigung, immer mal Pausen gibt. Und ich glaube, das ist was Freiburg auch sehr gut tun würde. Ein dritter Innenverteidiger, der Qualität hat, an die Startelf zu knüpfen und der dann halt sowohl mit den Innenverteidigern als auch mit Günther einfach so ein bisschen für Pausen rotiert, dadurch auch viel auf Spielzeit kommt.
Yes. Dann lass Joschko Guardiol holen, finde ich gut.
Danke, dass du mir nicht zugehört hast. Also es geht wirklich darum, der Aufhänger, den ich habe, weil das halt, also ich habe das schon vorher im Kopf gehabt, aber das ist schon das, wo man es halt in letzter Zeit wirklich sehr krass gesehen hat, diese Rotation in der Innenverteidigung und auch Linksverteidiger eben. Ja.
Alright. Eine letzte Kaderposition haben wir noch, nämlich den Neuner. Also man hätte theoretisch noch den Zehner, theoretisch, aber da gibt's nur Daniel Kofi Train, das würde ich an der Stelle nicht besprechen, wie es da aussieht. Und Merlin Röhl halt als Option. Und Merlin Röhl natürlich noch, klar. Und Maxi Philipp, theoretisch. Auf der Neuner Position ist er.
Und Grifo.
Ja, ja, schon. Also ich würde halt sagen, die ist nicht ganz so essentiell, weil es gibt halt Systeme ohne die Position, aber es gibt kein System ohne Neuner. Und also klar, Barca mit Fabregas, aber wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Die Neun ist auch altersmäßig ein bisschen eine spannende Diskussion, weil Michael Gregoritsch ist über 30,
glaube ich, oder ist genau 30 jetzt. Lukas Höhler um das Alter rum. Vor der Saison dachten wir, Junior Adamu wäre da vielleicht die langfristige Lösung. Da gibt es zumindest berechtigten Grund für Zweifel dran. Es ist aber super schwierig, weil wenn Gregoritsch und Höhler beide bleiben, und ich glaube, bei den beiden wird es für die persönlich nicht so viel Sinn machen, Freiburg zu verlassen, dann wirst du die auch als wichtige Rotationsspieler haben. Das heißt, es ist die Frage, wirst du dann wirklich einen Top-Transfer für die Neuen machen und dann potenziell für die beiden gar keine Spielzeit abfallen lassen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, man bräuchte auf jeden Fall Verstärkung für die Neuen. Neuner sind auch immer super teuer. Es ist schwierig. Ich weiß nicht so richtig, was da passiert. Vielleicht wird auch einfach Dingchi der neue Neuner.
Und das würde mich tatsächlich überraschen, aber ja, die Neuner-Situation ist sehr, sehr schwierig, weil man sich durch den Transfersommer letztes Jahr, man hat auf vielen Positionen sehr gut vorgebaut, ich habe vorher schon drüber gesprochen, Innenverteidigung, Linksverteidigung, Sechser, man hat viele Optionen so im Feuer, Linksaußen meine ich nicht, Linksverteidigung, da war es ja eben nicht so, aber halt im Sturm hat man versucht, eine Lösung zu finden und die hat nicht geklappt und das merkt man jetzt. Man hat kein Talent für die Neuen so richtig. Bräunig geht und er war wohl nicht so weit, sagt Streich im Nachhinein. Bräunig wäre aber der Einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn es jemand schafft, dann vielleicht er. So richtig zeitnah da nochmal einen Impact aus der Jugend zu bekommen. Da sind auch coole Talente dabei, aber das ist dann halt eher so die Kategorie, wo ich vorher meinte, vielleicht ist ein Marino dann 26 im DM irgendwie eine Option. Vielleicht ist dann da ein Jan Sturm, Leon Czartak irgendwie so in die Richtung 2026 irgendwann dann mal profireif, aber aktuell halt noch nicht. Und dann hast du mit Gregoritsch und Höhler zwei Spieler, die beide nicht mehr 100% die Leistung bringen, die du von einem Stammstürmer bei Freiburg gerne hättest, von der aktuellen Situation, wobei du jetzt auch wieder sagen kannst, wenn du Zehnter geworden bist, in Anführungszeichen reichen beide, was nicht despektierlich gemeint sein soll, sondern sie machen ja beide ihre Sache soweit auch nicht ganz schlecht und sie können sehr viele Dinge sehr, sehr gut. Also Höhler ist immer noch eine Kampfsau und Gregoritsch ist immer noch dieser physische Wandstürmer, aber halt es fehlt halt bei beiden mittlerweile schon an Dingen, die wichtig wären und es ist, wie du sagst, sehr, sehr schwierig. Wenn du letzten Sommer jetzt dieses Talent bekommen hättest, das dir sofort Startelf-Qualität bringt und sich dann daraus entwickelt, aber in der Spielzeit noch rotiert, dann wäre das halt wirklich die perfekte Kaderplanung gewesen, so wie man es ja machen wollte, also wie man es ja probiert hat. Aber dadurch, dass man es halt nicht geschafft hat, ist man jetzt in der Situation, dass man kein Talent hat. Das heißt, man muss jemanden holen, der eigentlich braucht man Qualität, aber eigentlich braucht man auch Frische. Und das ist, wie du sagst, im Sturm extrem teuer. Und ich weiß aktuell keine Lösung dafür, in der du nicht einen von beiden verkaufen musst und ich sehe beide nicht gehen aus diversen Gründen, weil sie sehr gut im Kader integriert sind, weil sie sehr gut passen, weil sie auch eben wichtige Elemente immer noch bringen. Es wird richtig schwierig. Also
die perfekte Lösung wäre eine überraschende Adamu-Entwicklung.
Das ja, ist doch mal funktioniert, ja, ne? Ja. Ja. Wenn Adamu sich, wobei ich ihn auch in dieser neuner Rolle eigentlich nicht sehe persönlich, aber wenn Adamu sich jetzt plötzlich genau dahin entwickelt, dann ja. Ja, also es ist extrem, extrem, extrem schwierig. Ich habe keine Lösung und das ist wirklich die Position, wo ich sage, ich habe keine Idee, ich habe keine Lösung. Da bin ich unfassbar gespannt, weil Clemens Hartenbach und Jochen Seyer müssen eine Lösung haben. Ja. Und irgendeinen Plan wird es geben und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das, ja, wohin das führt.
Ihr seht auf jeden Fall, es steht ein spannender Sommer an für den SC Freiburg, für die Profis, eigentlich für alle Mannschaften, da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber sprechen. Danke auf jeden Fall, Nick, für die sehr gute Vorbereitung für diesen Part. Ich habe dich gestern extra vorgewarnt, weil ich ja weiß, wie gut dir sowas liegt. Ich würde die Bundesliga jetzt überspringen, weil darüber werden wir auch nochmal im Saisonrückblick sprechen und die Entscheidungen, die noch spannend waren am letzten Spieltag, haben wir mit dem Spielverlauf Union Freiburg eigentlich mitbesprochen, nämlich Abstiegskampf in Europa. Alles oben war ja schon durch, außer dass Stuttgart jetzt Vizemeister geworden ist. Aber to be honest, Plätze 2-4 sind halt alles, oder 2-5 sogar dieses Jahr Champions League. Das heißt, ist
alles nicht Meister.
Richtig. Deswegen sprechen wir zum Abschluss noch kurz über die anderen Teams und beginnen, also bei denen es noch ein erfreuliches Wochenende zum Abschluss gab, nachdem gerade die Frauen und die U23 insgesamt keine so erfreuliche Saison 23/24 hatten. Die Frauen haben heute am Pfingstmontag mit 2-1 gegen die Frauenvertretung von Raba Leipzig gewonnen. Das 1-0 durch die abwandernde Janina Minge nach einer schönen Eckballvariante und der Vorlage von Hasrat Kaikci. Und dann nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich 2-1 durch Aileen Campbell in der 60. Es wurden viele Spielerinnen letzte Woche verabschiedet, prominent eben davon Janina Minge, aber auch Judith Steinert und Giovanna Hoffmann, die zumindest zum erweiterten Stamm gehört haben. Zusammen damit, dass jetzt auch Nico Schneck neuer Trainer wird, steht auch da ein Umbruch an im Sommer.
Klarstellung, Nico Schneck wird Übergangstrainer. Solange Theresa Merck in Mutterschutz ist und dann laut Pressemeldung schaut man dann, wie die Lösung aussieht. Also kann sich jeder selbst darunter vorstellen, was das bedeutet.
Richtig. Bei den Frauen hat man im Winter schon einen kleinen Vorgriff gemacht mit Annie Carriage und Lila Egli für die neue Saison. Es gibt auch schon mit Stierli eine feststehende neue Spielerin. Da hört ihr beim besten ausführlich nochmal dazu die Frauenfolge, die zum Saisonabschluss kommen wird. Vielleicht, ich weiß nicht, was am letzten Montag in Frankfurt beim Spiel, das hat man verloren, das war nach der letzten Aufnahme. Hast du ja. Von da noch Eindrücke, die du mitteilen möchtest?
Es war sehr fun. Es war Auswärtsabschied. Mit Banner sogar, mit den Auswärts, von den Auswärtsreisen. Ich weiß nicht, waren scheinbar viele dabei, die auch nur auswärts fahren. Bin da tatsächlich nicht so firm, aber die haben in Frankfurt gespielt, deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, hinzugehen. Ich habe für beide Vereine nicht gesungen. also ich habe für alle geklatscht, die sich verabschiedet haben. War auch bei Frankfurt nicht wenige. Es war sehr schön. Freiburg war erstaunlich nah dran lange und ist zum Ende dann aber, als Frankfurt dann so ein bisschen sich in Richtung Sieg geschossen hat und dann diese Europa-Luft geschnuppert hat und dann kamen auch die Abschiede und dann wurde es emotional und das Stadion war relativ voll für einen Montagabend und sehr laut dann und dann hat Frankfurt halt wirklich einfach einen nach dem anderen getroffen und Freiburg so ein bisschen abgeschossen. Ich glaube 1-4 ist es am Ende aus Freiburger Sicht ausgegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, es war trotzdem ein respektabler Auftritt von den Freiburger Frauen.
Yes. Respektabel hat sich auch die U23 aus der Drittligasaison verabschiedet. Lukas Ambros mit dem 1-0-Siegtreffer gegen Viktoria Köln auf Vorlage von Pascal Fallmer nach einer schönen Flanke. Man verabschiedet sich trotzdem als Letzter aus der dritten Liga mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 19. Am Ende sind es 30 Punkte aus 38 Spielen. Das ist besser, als es lange Zeit aussah. Man kann vielleicht zur Rückrunde, auch da werden wir über die Saisonanalyse nochmal drüber sprechen, man kann in der Rückrunde zumindest sehr positiv drüber sprechen, dass man einige junge Spieler jetzt endgültig ranführen konnte. Eben Luca Marino hast du vorhin angesprochen, Jan Sturm, Johann Manzambi haben beide viel jetzt Drittliga-Luft noch schnuppern dürfen. Ansonsten gab es 2 sehr schöne Momente am Samstag. Einmal das letzte Spiel für Sandrino Braun-Schumacher, der nochmal von Anfang an spielen durfte und der unter einem Spalier aller seiner Mannschaftskollegen in der 60. Minute ausgewechselt wurde. Und vielleicht für langfristig für den Verein noch ganz schön, in der 88. Minute wurde Oskar Wiklöf eingewechselt, nachdem er die ganze Rückrunde verletzt verpasst hat. Der wird ja auf jeden Fall im Verein bleiben, über den Sommer hinweg. Es gab viele Verabschiedungen.
Der hatte im Winter nach eigener Aussage in, ich glaube, Finne ist der, ne? In den finnischen Medien hatte er gesagt, er hat einen Profivertrag in Freiburg unterschrieben und er freut sich total. Von Freiburg noch nichts dazu gehört, auch offiziell nichts dazu gehört, aber scheint in den Profikader aufzurücken. Da bin ich auch gespannt, wie er sich dann tut und ob er vielleicht halt wirklich auch einfach wir haben vorher bei Wagner ja auch drüber geredet, dass du irgendwie dann vielleicht noch einen 5. Spieler fürs ZM im Kader ist. Vielleicht wird er das auch einfach dann für die Saison.
Ja, möglich wäre es auf jeden Fall. Bei der zweiten Mannschaft gab es, glaube ich, 14 Verabschiedungen. Da schaut am besten auf die Homepage des SC Freiburg, wer da alles geht. Das würde jetzt ein Rahmenspiel.
Hamadi Al-Ghadioui, Lukas Ambros, Joel Bixel, Sandrino Braun-Schumacher, Maximilian Bräunig, Philipp Fahner, Pascal Fallmann, Sebastian Hornung, Niklas Lang, Alexander Lungwitz, Lukas Schneller, Julian Stark, Johannes Wurz sowie Trainer Thomas Stamm und Co-Trainer Valentin Wuchatzer.
Stark. Wenn ihr es jetzt auch noch verstehen wollt, dann hört es den Teil nochmal auf 0,5-facher Geschwindigkeit. Aber
oder schaut einfach in den Badische Zeitung Newsblog.
Genau. Schön noch Werbung reingebracht, stark weg. Genau. Ansonsten fehlt als letztes Team noch die U19. Die sind letzte Woche Meister geworden in der Oberliga Baden-Württemberg. Haben jetzt auch zum Saisonabschluss nochmal gewonnen mit einem Heimsieg von 4-0 gegen die Stuttgarter Kickers. Durch Doppelpack von Jan Sturm. David Amenialo hat nochmal getroffen, der in der Rückrunde gefühlt in jedem Spiel getroffen hat als Rechtsaußen. Und Lukas Schulten hat getroffen. Genau, die haben jetzt am kommenden Freitag für Kurzentschlossene, man kann noch nach Potsdam fahren, spielen die DFB-Pokalfinale gegen die TSG Hoffenheim. Das wird Freitag um 18 Uhr sein im Karl-Liebknecht-Stadion. Bis jetzt ist man die ganze Saison hinweg Pflichtspiel umgeschlagen. Man könnte es also Bayer Leverkusen in ein bisschen kleinerem Rahmen gleich tun, indem man die Saison durchgeht und Hoffenheim vielleicht noch schlägt, die auch einen sehr, sehr starken 19-Jahrgang haben, unter anderem mit Max Mörstedt, Bambasee, Conte, ich weiß gar nicht, Turumcu könnte vielleicht sogar noch unten spielen. Bin mir nicht sicher.
Ich glaube, er darf noch, ja.
Tim Drexler auf jeden Fall auch. Das wird auf jeden Fall, wer Freitag 18 Uhr nichts vorhat, das dürfte sehr hochklassig werden, dieses Spiel. Und vielleicht kann sich die SC U19 das nochmal ziehen zum Saisonende. Genau. Damit wären wir durch. Ich glaube, wir
an der Stelle... Turumcu darf nicht mehr. Turumcu ist 2004er-Jahrgang.
Ah ja.
Entschuldigung.
Okay. Naja, ist egal. Trotzdem. Trotzdem wird es ein hochklassiges Spiel.
Tom Bischoff ist der Profi-ZM, der noch nach unten reinrücken könnte.
Okay. Wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr schon, dass wir wahrscheinlich die Folge damit beworben haben werden, dass wir auf die kommende Saison schon ein bisschen ausführlicher vorausblicken, weil niemand von euch wird für 2 Stunden Union-Nachbesprechung eingeschaltet haben, hoffentlich. Genau, auf jeden Fall an der Stelle einmal, wir werden es nach der Saisonanalyse nochmal sagen. Vielen Dank für eure Unterstützung über die ganze Saison hinweg. Es war jetzt zum Saisonende hin nicht mehr ganz so spaßig, wie es über Teile der Hinrunde und vor allen Dingen in den Europa-League-Zeiten war. Aber es war wie immer eine Freude und es war auch heute Abend eine Freude, mit dir aufzunehmen, lieber Nick. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, es hat wieder viel Spaß gemacht. Wir haben erstaunlich viel geredet für das Kackspiel.
Ja, ist richtig. Allerdings war uns auch beide noch nicht überraschend. Ich habe gerade Julian nebenher geschrieben, kurz ein bisschen Insights, der mir gesagt hat, als ich ihm geschrieben habe, wir brauchen über 2 Stunden, dass man uns beide einfach nicht alleine lassen darf.
Genau. Ist einfach so.
Ist richtig. Genau, ich wünsche euch allen
einen guten Start. Wir reden einfach den Tag nicht genug über Fußball miteinander, Patrick.
Genau, daran wird es liegen. Genau, ich wünsche euch allen einen guten Start in die Sommerpause. Ihr habt vorhin von mir gehört, was euch die nächsten Wochen so erwartet. Freut euch auf einiges Podcast-Folgen, aber jetzt genießt erstmal die fußballfreie Zeit oder diverse europäische Finals und Relegationsspiele und DFB-Pokalfinals, wie auch immer ihr es gerne habt. Wir hören uns hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört die Streichabschiedsfolgen und euch allen eine schöne Woche. Ciao.
Tschö.